Der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Ein Podcast von Michael Scheier.
Ja, Premiere heute, ne? Das erste Mal der Wellenreiter ganz alleine. Also, vielleicht ist euch ja beim Intro schon aufgefallen, dass da der Erich Nüffenegger nicht mehr mit dabei ist. Das haben wir in der letzten Episode ja ganz ausführlich besprochen. Schade, aber lieber Erich, sei mir hier ganz herzlich gegrüßt. So, was wird anders? Eigentlich nichts. Außer, dass ich jetzt halt mit euch quatschen muss und euch ein bisschen direkter ansprechen muss, weil Erich ja nicht mehr da ist. Ihm kann ich ja jetzt nichts mehr erzählen. Das wird ihn wahrscheinlich freuen, aber ich meine, er hat ja erklärt, dass er weiterhin zuhört, also kann ich ja auch weiterhin ihm alles erklären, ne? Okay, aber weiterhin soll es am Anfang um die Bodenseeregion gehen und um witzige Fun Facts aus der Bodenseeregion, die wir apropos genannt haben. Und das will ich weiter bewahren. Ich möchte also mit euch am Anfang ein bisschen über das reden, was mich so beschäftigt in der Bodenseeregion und was die Menschen in der Bodenseeregion so beschäftigt. Und nach wie vor dürft ihr, wenn ihr wollt, euch daran beteiligen. Also entweder indem ihr mir Sprachnachrichten schickt, die Nummer findet ihr in den Shownotes, oder dass ihr mir einfach Textnachrichten schickt an email@derwellenreiter.info und dann kann ich diese Fun Facts auch vorlesen. Also niemand muss mit seiner Stimme in diesen Wellenreiter vorkommen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir einfach kurze Hinweise gebt. Hey, schau mal, wussten vielleicht alle Zuhörenden noch nicht über Meersburg, über Konstanz, über Bregenz oder über St. Gallen, ganz egal, überall in der Bodenseeregion. Wenn ihr was Lustiges wisst, schickt's doch einfach rüber. Ja, ich habe auch versprochen, dass ich heute weitere Infos geben werde zum Crowdfunding, wie es mit dem Wellenreiter weitergeht. Aber tatsächlich habe ich da noch keine spruchreifen Neuigkeiten. Also ich bin fieberhaft damit beschäftigt, eine Lösung zu finden, vielmehr eine Lösung auszuarbeiten, denn eine Lösung habe ich schon. Aber die ist noch nicht so weit, dass ich sie euch mitteilen kann. Ich kann nur sagen, es wird, glaube ich, ziemlich cool, was da kommen wird. Und es wird einfach nochmal 2 Wochen dauern. Also werde ich es euch einfach in der nächsten Ausgabe der Wellenreiter mitteilen können, wie es dann weitergeht. Aber in jedem Fall werde ich in diesem Jahr noch 4 Folgen machen. Das ist ja jetzt die 21. Ausgabe der Wellenreiter. Das heißt, mit dieser zusammen werden es dann 24 werden. Und dann habe ich ja fast die 26 voll, die eigentlich im Jahr angedacht sind, wenn man alle 2 Wochen publiziert. Apropos Herbst, ne? Dunkelheit, Halloween. Ich weiß nicht, seid ihr um die Häuser gezogen und habt mit euren Kindern vielleicht um Süßigkeiten gebettelt? Ich bin ja mit meinem Neffen losgezogen, in Bodolz, um die Häuser. In Bodolz deswegen, weil in Bodolz gibt es ein ziemlich berühmtes Halloween-Haus. Das ist schon ziemlich genial. Also die Eigentümer bauen in ihren Garten ein ziemlich verwegenes Ding da auf, mit Skeletten und Hexen und Riesenspinnen. Und jetzt hatten sie auch irgendwie eine Beleuchtung hinter den Fenstern, wo dann ziemlich spooky Geistergestalten projiziert wurden. Es sah ziemlich echt aus. Also ziemlich geil. Und normalerweise ist das immer so ein Hingucker. Und dann sind wir vorher um die Häuser gezogen und hatten das so als Ende. Und apropos, ne, irgendwann so mittendrin fragt mich mein Neffe, warum feiert man eigentlich Halloween? Und da hatte ich natürlich keine gute Antwort. Das ist immer so, ne, man macht was und dann hat man keine Antwort und dann merkt man, dass man eigentlich voll des Kommerzopfer ist. Weil man einfach selber nur das macht, weil es halt irgendwie die anderen auch machen, weil es irgendwie cool ist, aber weil man sich auch einfach nie Gedanken darüber gemacht hat, warum zum Teufel verkleidet man sich in der Nacht zum 1. November und zieht um die Häuser. Ja klar, das hat irgendwie was mit Allerheiligen zu tun und so, aber warum eigentlich, ne? Und deswegen wollte ich mir das mal anschauen, auch obwohl das jetzt schon vorbei ist, hätte ich mir eigentlich in der letzten Folge schon genauer anschauen müssen. Aber diese Frage hat es halt ausgelöst, ne? Und ich habe es mir angeschaut im Lexikon und da steht, dass die Kelten früher Samhain gefeiert haben. Samhain geschrieben. Und an diesem Samhain, was immer an diesem Tag gefeiert wurde, da öffnete sich laut keltischer Mythologie das Tor zu den anderen Wesen. Also daher kommt jedenfalls der Glaube oder beziehungsweise die Beziehung zu dem Mythologischen, zu Hexenwesen, zu Dämonen, zu Untoten und so weiter. Und als die Iren damals nach Amerika aufgebrochen sind, da haben sie ihr Samhain natürlich mitgenommen und da weiter gefeiert. Und weil die Amerikaner sehr gut darin sind, alles zu kommerzialisieren, ist im Laufe der Zeit eben daraus das heutige Halloween entstanden, wo man sich verkleidet, wo man sehr viel Süßes bekommt und wo man halt um die Häuser zieht. Und sprachlich kommt Halloween übrigens von All Hallows Eve, der Abend vor Allerheiligen, All Hallows Eve. Und seit Mitte der 90er schwappt dieses amerikanische Halloween jetzt auch nach Deutschland und wird halt hier immer größer. Und witzigerweise ist es zuerst nach Ostdeutschland geschwappt, und zwar vor allen Dingen im Spreewald, weil da ein großes Kürbisanbaugebiet ist. Und natürlich haben Kürbisanbauer das Potenzial von lustig geschnitzten Kürbissen als erstes erkannt. Und seitdem wird das dort auch sehr gerne eben praktiziert. Aber wer jetzt irgendwie unterwegs war vor ein paar Tagen, wird wahrscheinlich gesehen haben, wie viele Menschen mittlerweile ihre Eingangstüren und ihre Terrassen oder ihre Fensterläden mit so Halloween-Gedöns schmücken. Ich habe es nicht getan, aber liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich im dritten Stock lebe. Und irgendwie habe ich mir aber auch diesmal gedacht, irgendwie, es ist schon auch lustig und irgendwie, ich glaube, fürs nächste Jahr muss ich mir auch mal was überlegen. Und zwar deswegen, weil ich eben mit meiner Schwester und ihrem Sohn da um die Häuser gezogen bin und irgendwie da eine ganze Menge Spaß dran hatte. Muss ich gestehen, es ist irgendwie schon lustig mit diesen Horden an verkleideten Kindern, die da von Haus zu Haus laufen und die lustigen, also dorthin, wo halt dekorierte Haustüren sind und da dann irgendwie auch lustige Sachen zu finden, Klingeln, die dann brüllen oder leuchtende Augen, die einem angucken und sowas halt, ne? Aktuell vermischt sich allerdings dieses Halloween mit den Rübengeistern und irgendwie da merkt man so ein bisschen, wie Bräuche ineinander übergehen und miteinander verschmelzen können, ja? Der Unterschied ist eigentlich, also bei den Rübengeistern hat man dasselbe gemacht, man zieht um die Häuser und bittet um Süßigkeiten, aber da haben sich die Kinder noch nicht verkleidet. Und jetzt sieht man halt verkleidete Kinder vor den Türen und das Witzige ist, dass sie dann aber vor der Tür stehen, klingeln und dann aber nicht nur Süßes oder Saures sprechen, sondern auch sagen, wir sind die Rübengeister, la 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 la, also so einen Rübengeisterspruch aufsagen. Und irgendwie ist das ja auch charmant, weil das heißt ja, dass wir nicht nur die amerikanische Version des Halloween übernehmen, sondern sie auch so ein bisschen mit unseren eigenen kulturellen Wurzeln vermischen. Dann wird es halt irgendwann ein eingedeutschtes Halloween. Vielleicht heißt es ja dann auch wieder irgendwann wieder Rübengeisterween. Keine Ahnung, irgendein anderes Wort. Als Verkleidung empfiehlt sich für Halloween übrigens immer das, wovor man am meisten Angst hat. Also Hexen oder Vampire oder Tote. Mein Neffe ist als Spider-Man gegangen. Den findet er eigentlich ziemlich cool, klar. Also da müssen wir noch üben. Das nächste Mal muss er dann auch irgendwie was viel Gruseliges machen. Aber er war auch nicht der Einzige. Ich habe mehrere Superhelden gesehen an dem Abend. Und was auch faszinierend ist, es gibt ja auch immer mehr Erwachsene, die sich verkleiden. Also zumindest bei Halloween-Partys. Wir waren dann bei einer Burgerbude, die ihren Saisonabschluss gefeiert hat. Und da gab es eine Halloween-Party und da kamen fast alle mit so schwarzen Anzügen, auf denen Skelette abgebildet waren. Ist irgendwie witzig. Es ist halt einfach so, auch Erwachsene verkleiden sich brutal gern, aber sie brauchen halt irgendwie einen Anlass dafür, ja? Und das ist halt die Fasnet oder halt jetzt auch Halloween. Richtig gläubige Christen finden Halloween nicht so dolle, das muss man dazu sagen, weil das eben ein Brauch ist, der den eigentlich sehr wichtigen katholischen Feiertag Allerheiligen kapert und einfach verwässert und halt kommerzialisiert, klar. Aber auf der anderen Seite ist natürlich jetzt auch die Frage an euch, wisst ihr eigentlich, was man an Allerheiligen genau feiert? Also das ist, auch damit muss man sich beschäftigen, so ist es ja nicht. Und nur weil man aber Halloween vielleicht kommerziell und findet und irgendwie ein bisschen doof findet, dass es jetzt irgendwie da die Bräuche kapert, muss man Halloween aber auch nicht gleich als Feiertag von Satanisten abtun oder schlecht reden. So jedenfalls habe ich das im Internet gefunden, auf einem Blog von einem Priester, der meint, dass Halloween den Satanismus verharmlose und man möge doch bitte nicht auf jeden Trend aufspringen. Und dass Halloween eben die Kinder an den Satanismus heranführe. Also ich meine, so Prinzip Einstiegsdroge könnte man sagen, ne? Also indem sie sich mit Hexen und Geister beschäftigen, ist praktisch der nächste Schritt der Satanismus, ne? Zuerst nehmen die kleinen Hexenkostüme und Süßigkeiten an und 2 Jahre später malen sie Pentagramme auf den Boden und verkaufen ihre Seele an den Teufel. Also wer das glaubt, dass das irgendwie Einstiegsplattform in den Satanismus ist, der sollte vielleicht auch einfach mal mit nachts um die Häuser ziehen und auch erleben, wie viel Spaß das macht. Ja, das sind ja auch nicht nur Kinder draußen, die Hexen machen, sondern das ist total schön. Da gibt's dann auch Familien, die gemeinsam draußen stehen und die Kinder verstecken sich und wenn dann Leute kommen, springen sie hervor in den Rauch der Nebelmaschine und versuchen alle zu gruseln und zum Erschrecken zu bringen. Das sind also richtige Theaterkünste, die da performt werden. Das ist schon irgendwie cool. Und man kommt halt auch mal wieder mit den Nachbarn ins Gespräch. Also ich habe tatsächlich Menschen kennengelernt an der Türklinke, mit denen ich wenigstens ein paar Worte gewechselt habe und sie so ein bisschen kennengelernt. Also zu welchem Anlass hat man denn das heute noch, dass man einfach mal so rumzieht und sagt, hallo, wer bist denn du? Ah ja, du bist der und so. Also so muss es nicht immer gleich mit Satan kommen. Was mich da irgendwie viel mehr abgeschreckt hat, ist, dass 2024 im letzten Jahr der Vorsitzende der Internationalen Vereinigung von Exorzisten vor Halloween gewarnt hat. Es untergrabe den Glaube. Also ähnlich wie der Priester, aber ganz ehrlich, wisst ihr, was mir mehr Angst macht als Halloween oder als jede Halloween-Maske? Die Internationale Vereinigung der Exorzisten. Da sollen weltweit über 900 Menschen engagiert sein. Und 2014 wurde diese Vereinigung vom Vatikan auch offiziell anerkannt. Und wer sind diese Menschen? Auf der Webseite, die haben eine offizielle Webseite, findet man jedenfalls nichts. Nur einen Login und einen PayPal-Spenden-Button, ja. Also auch die Vereinigung, die Internationale Vereinigung von Exorzisten braucht Spenden. Es gibt keine Fotos, auch nicht vom letzten Vereinsausflug oder so, ne. Also es ist nicht richtig vertrauensfördernd, die Webseite. Ja, und die waren jetzt vor Halloween, also das irrsinnig in sich, finde ich ja. Ja, und ich vermute ja eher, dass die Internationale Vereinigung von Exorzisten eher Sorge hat, dass die Kinder sich zu sehr an Hexen und böse Geister gewöhnen und irgendwie Spaß damit verbinden, dass die am Ende den Aberglauben der Exorzisten gar nicht mehr teilen. Und das heißt halt, dass sich das Geschäftsmodell von Exorzisten erledigt hat. Also vielleicht ist das ja der Grund, warum die Exorzisten vor Halloween warnen. Naja, gut, so viel zu Halloween, ist ja auch schon vorbei und wir wollen nach vorne gucken. Denn, wie wir alle wissen, steht uns ja der Weltuntergang bevor. Oder etwa nicht? Künstliche Intelligenz. Das soll heute das Thema der neuen Wellenreiter-Ausgabe sein. Künstliche Intelligenz, was ist da dran? Was ist da nicht dran? Worüber reden wir eigentlich genau? Welche Begriffe sollen eigentlich was heißen? Ich glaube, da wird eine ganze Menge durcheinander geworfen und da mal so ein bisschen aufzuräumen wäre vielleicht ganz sinnvoll. Und natürlich muss man ja auch irgendwo die Frage klären, werden wir alle von der KI vernichtet oder nicht? Um da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bekommen, habe ich mir heute für den Wellenreiter einen Professor der Zeppelin-Universität eingeladen, Professor Matteo Stolata. Schön, dass du da bist.
Freut mich jedenfalls.
Ich schicke vorweg, ich duze dich, weil wir Kollegen sind. Genau. Ich bin Pressesprecher der Zeppelin-Universität, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer des Wellenreiter-Podcasts. Und deswegen, also nicht, dass ich jetzt mit jedem Wissenschaftler hier gleich per Du bin, aber Matteo Stolata ist geboren 1988 in Polen. Das erklärt vielleicht seinen leichten Dialekt, den er hat. Er hat aber seinen Bachelor in Heidelberg gemacht, und zwar in Computerlinguistik. Seinen Master an der RWTH Aachen in Medieninformatik. Promoviert hat er allerdings dann in Zürich. An der Universität Zürich zum Thema digitale Transformation. Auch das mag möglicherweise eine Erklärung für einen leichten Akzent sein.
Ja, das ist so. Das ist eine schöne Mischung, was ich da habe, glaube ich.
Schweiz, Polnisch, Deutsch.
Super. Ja, genau.
Und habilitiert hat er auch in Zürich über das Aufkommen neuer Technologien aus soziotechnischer Perspektive. Und soziotechnisch ist gleich ein Begriff, über den wir vielleicht auch sprechen müssen. So, und Warum ich ihn eingeladen habe, ist vor allen Dingen, er hat vor kurzer Zeit erst seine Antrittsvorlesung an der Zeppelin-Universität gehalten. Und die Antrittsvorlesung heißt, wenn man sich neu in einem Kollegium befindet, er ist nämlich noch nicht sehr lange bei uns, dann stellt man sich mal vor, womit man sich beschäftigt, damit die vielen Kolleginnen und Kollegen ihn mal kennenlernen können. Und da hat er mit dem spannenden Thema, was steckt wirklich hinter technologischen Hypes, sich vorgestellt und damit beschäftigt. Und besser könnte es ja gar nicht ein Thema sein, als wenn man sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. So, jetzt habe ich gesagt, am besten fangen wir einfach mal an ein bisschen mit Begriffserklärung, oder? Weil KI, das wird so in den Raum geworfen, KI, und dann meint man aber ganz viele unterschiedliche Dinge, ne? Ich persönlich habe ja den Eindruck, dass schon der Begriff künstliche Intelligenz schwierig ist, weil er nahelegt, ja, er ist ähnlich wie die menschliche Intelligenz, aber halt nur künstlich. Aber im Subtext heißt es ja immer, es ist genauso wie die menschliche Intelligenz. Aber er ist nur ein sehr kleiner Teil der menschlichen Intelligenz. Wäre es nicht zutreffender, dass man zum Beispiel sagt, es ist die künstliche datenverarbeitende Intelligenz? Weil jetzt zum Beispiel bei der menschlichen Intelligenz, da hat man ja sowas auch wie die emotionale Intelligenz, die Empathie. Das ist ja irgendwie auch eine Biochemie, die dahinter steckt. Und die hat ja die künstliche Intelligenz nicht. Oder wie sprechen denn Wissenschaftler drüber, wenn man von künstlicher Intelligenz spricht?
Also ich würde vielleicht damit anfangen, so ein bisschen den Ursprung des Termins reinzubringen, des Terminus reinzubringen, mhm, und wirklich mal zu überlegen, woher das kommt. Weil dann wird sozusagen auch klar, dass dieser Begriff ja nicht großartig durchdacht war, sondern einfach entstanden ist, relativ spontan. Und zwar, er ist in Vorbereitung für einen Workshop in Dartmouth in Vermont, USA, 1956 entstanden.
56?
Also. 56.
Okay, gut.
Oh, also schon lange her, aber auch nicht so lange her, würde ich sagen. Und das Spannende ist, da brauchte man einfach einen Begriff, den man in den Grant Proposal, also sozusagen einen Finanzierungsantrag reinschreiben kann. Mhm. Und da hat John McCarthy, der nachher sozusagen ein relativ bekannter KI-Wissenschaftler geworden ist, einfach Artificial Intelligence reingeschrieben. Okay. Ganz konkret hat er da geschrieben, a 2-month, 10-man study of Artificial Intelligence to be carried out during the summer of 1956. Das ist sozusagen der Satz aus dem Antrag, wo er dann Artificial Intelligence genannt hat. Und dann irgendwie Jahre später sagt er, dass es nicht so ganz perfekt war, das hat er schon gewusst, aber I had to call it something, so I called it Artificial Intelligence. Also es ist wirklich nicht so, dass da irgendwie ein Kollegium von 20.000 Wissenschaftlern sich hingesetzt hat und künstliche Intelligenz als Begriff eingeführt hat, sondern es ist eine deutlich einfache Erklärung, banale Erklärung wirklich, die das uns reingebracht hat. Mhm. Und in dem Sinne ist es halt quasi sozusagen ein Begriff, den man damals vermutlich auch nicht gewusst hat, wie man definiert. Und wir sind heute immer noch in dem Bereich. Also,
verrückt, ja. Ja. Und man macht sich natürlich auch nicht Gedanken drüber, wie es dann 70 Jahre später verwendet wird.
Genau, definitiv nicht.
Da haben wir es heute,
definitiv nicht. Ich meine, es gab ja schon vorher so ein paar Ansätze in Richtung neuronale Netze und automatisches logisches Denken und so weiter. Das gab es ja schon vorher. Aber ich meine, in dem Workshop hat man damals nicht gewusst, was dabei rauskommt und welchen Impact das haben wird und so weiter und so fort. Es waren, wie gesagt, circa 10 Männer, die nachher sehr bekannt worden sind, aber zu dem Zeitpunkt noch halt irgendwo in spätestens Mitte von ihrer Karriere gesteckt haben, noch keine Professoren waren und so weiter. Also ja, das muss man einfach wissen.
Das muss man wissen. Aber wie denken WissenschaftlerInnen denn heute drüber? Oder wie gehen sie damit um vielleicht auch?
Also zuallererst wird KI, Künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence auf Englisch sehr breit definiert. Und zwar nicht vor allem von Wissenschaftlern, sondern vor allem von unterschiedlichen Institutionen, die Standards einführen wollen. Nicht zuletzt von der Europäischen Union, aber auch von anderen. Und dort wird KI sehr unterschiedlich definiert. Also wenn man das weiß, Definition besteht sozusagen aus Genus Proximum und dann Differentia Specifica. Sorry für diese technischen Begriffe, aber Genus Proximum ist einfach das nächstähnliche, das nächstähnliche Ding und dann Differentia Specifica beschreibt quasi sozusagen, was ist so besonders an dem neuen Begriff, den wir brauchen.
Ja.
Und wenn man sich das so anschaut, dann wird KI als wissenschaftliche Disziplin definiert.
Ja.
Als Kapabilität, also Fähigkeit, als Engineering, also Designing und Engineering, an irgendwie so eine halt Art, etwas zu herzustellen und dann als Technologie oder System. Mhm. Also es existieren all diese Begrifflichkeiten dabei und man sagt dann, ja, das ist die Wissenschaft davon, wie man sozusagen menschliche Intelligenz vielleicht simulieren oder vorgaukeln kann, ein System, das es sozusagen ermöglicht und so weiter und so fort. Also selbst da sind wir uns nicht einig. Aber das eine, was sozusagen den unterschiedlichen Begrifflichkeiten ähnlich, also sozusagen in den unterschiedlichen Definitionen auch ähnlich ist, ist quasi der Bezug zum Menschen. Also man sagt ja quasi, dieses Ding, was auch immer das ist, kann sozusagen kann Sachen machen oder kann sich so verhalten, wie ein Mensch sich verhalten würde, kann so denken, wie ein Mensch denken würde, was auch immer das bedeutet. Also es ist sozusagen sehr breit, sehr bewusst, sehr breit definiert. Und vielleicht habe ich hier sozusagen einer der, von denen, die ich mag, ist eben diese Capability. Und da wird sozusagen AI as a capability wird definiert als a capability of a device to perform functions that are normally associated with human intelligence, such as reasoning, learning and self-improvement. Also wir sehen, das ist sehr breit. Das geht einfach nur darum, etwas ist fähig, sozusagen, ja, ein bisschen zu überlegen, ein bisschen zu lernen und ein bisschen zu sich selbst zu verbessern.
Dass menschenähnlich ist.
Ja, genau. Ja, also diese Fähigkeiten sind halt typisch menschlich und das Ding kann es auch. Und das ist sozusagen diese ganz, ganz generelle Definition von künstlicher Intelligenz. Und das würde ich sozusagen jetzt mitnehmen und stehen lassen, weil das, worüber wir heute als KI reden, ganz oft, das ist ja generative KI, eine bestimmte Sorte von Paradigmen, sozusagen Rechenparadigmen, die man entwickelt hat, die darauf ausgerichtet ist, sozusagen etwas zu generieren, also mehr zu produzieren, als man reingegeben hat, sozusagen, im Gegensatz zu klassifizierenden KI, die ja sozusagen das, was man reingegeben hat, irgendwo klassifiziert, ist man hierbei beim Generieren, etwas Neues schaffen. Und das ist sozusagen das, was generative KI, der Begriff selber ja aussagt letztendlich. Aber viel mehr ist es auch nicht. Aber man hat sich jetzt sozusagen in den letzten 2, 2,5 bis 3 Jahren angewöhnt, sozusagen über die Chatbots oder über die Large Language Models als über KI zu sprechen. Und die Large Language Models sind wie eine spezifische Version quasi oder spezifisches Paradigma, spezifische Architektur unter dem generative KI-Begriff. Und das sozusagen, das ist technisch bedingt durch gewisse Annahmen, die man trifft. Zum Beispiel Bedeutung von einem Wort wird repräsentiert als das, sozusagen als Nachbarschaft von dem Wort. Also es wird sozusagen, wenn ich über Lederhose rede, dann definiert sozusagen diese KI intern Lederhose als sozusagen großen Vektor von 400.000 oder was auch immer Variablen. Die Variablen sind dann andere Wörter und es wird einfach angegeben, wie oft Lederhose mit den anderen Wörtern sozusagen im gleichen Satz oder direkt daneben und so weiter auftritt. Und das ist sozusagen einer der Aspekte, die dabei Large Language Models eine Rolle spielen. Es gibt noch ein paar andere mathematische Operationen, die dann passieren. Aber das war es jetzt letztendlich.
Okay, ja.
Also wir haben da sozusagen eine ganz große Verwirrung bei den Definitionen. Da stimme ich dir definitiv zu. Aber letztendlich ist sozusagen ja, glaube ich, schuld daran auch ein bisschen diese Tendenz von Menschen jetzt Begriff, der eigentlich sehr generell ist, für etwas sehr Konkretes zu nutzen.
Genau.
Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt haben, was heutzutage diese Verwirrung verursacht.
Weil wir da noch nicht genug sprachlich differenzieren. Und ich habe auch den Eindruck, die Rückschlüsse, die man zieht, hängen stark davon ab, welche KI man eigentlich meint. Ne?
Ja.
Also es ist ja toll, wenn man eine KI hat, die einem die Arbeit erleichtert, weil sie Muster erkennt, mit denen ich selber arbeiten kann. Mhm. Das ist eine Arbeitserleichterung. Sorgen habe ich aber, wenn da eine KI ist, die irgendwie schlauer als ich zu sein scheint. Und dann ist es oft die generative KI eben, die dann eben so den Eindruck erweckt, als wenn sie mich ersetzen würde, als wenn sie denken würde halt. Ne? Und allein schon diese Unterscheidung, glaube ich, das führt oft zu Missverständnissen in den Gesprächen, die wir heute haben. Weil es gibt so die totalen Befürworter in der KI und die schauen natürlich immer an, wow, was kann man in der Medizinforschung für Krebsfrüherkennung machen? Das ist ja sensationell. Mhm. Aber da spricht man nicht drüber, ob ChatGPT das Anamnesegespräch oder das Patientengespräch führt. Das machen die Ärzte schon selbst. Sie nutzen sie's.
Ja.
Aber auf der Seite von Autoren hat man halt natürlich die Frage, wenn die so gut Text schreiben können, ne, braucht's mich dann eigentlich noch, ja?
Also ich würde jetzt erstmal dazu sagen, auch im Sinne von unserem vorherigen Gespräch oder vorherigen Frage mit der Differenzierung. Das ist genau das. Also am medizinischen Beispiel kann man das sehr schön erklären, wie unterschiedlich sozusagen die KI dort eingesetzt werden kann. Und zum Beispiel diese klassifizierende KI, ist es ein Krebsfrüherkennung und so weiter. Mhm. Das hat nichts mit generativer KI zu tun.
Mhm.
Das ist einfach ein System, was sich Tausende an Bilder angeschaut hat, versucht hat sozusagen sehr implizit, das macht kein Mensch, sehr implizit sozusagen Muster zu identifizieren und diese Muster zu verbinden mit der Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken. Das hat nichts mit Generation zu tun. Und das hat auch nichts mit GPT zu tun, letztendlich. Oder mit den anderen Large Language Models, die wir haben.
Gemini, Perplexity,
alle, genau, alle, die sozusagen jetzt angeboten werden. Man kann sich auch die Dinge jetzt auf einem lokalen Rechner laufen lassen. Man muss nicht immer online gehen. Aber das ist sehr wichtig, schon mal da die Trennung zu ziehen. Das sind nicht die gleichen Systeme und das ist eben dann nicht die KI.
Ja.
Weil sozusagen dass die eine sozusagen die Wahrscheinlichkeit von 90% identifiziert hat, dass dieses Gewebe vielleicht von Krebs betroffen ist oder betroffen wird in der Zukunft. Und die andere KI, die vielleicht dazu Erklärung generieren könnte, die sind nicht ein und gleiches System. Die müssen miteinander erstmal überhaupt verbunden werden, damit die zweite das überhaupt erklären kann.
Okay.
Und diese Verbindung ist gar nicht so einfach, weil die denken in ganz an unterschiedlichen, die denken sozusagen in ganz unterschiedlichen Mustern, in ganz unterschiedlichen Kategorien.
Mhm.
Und das ist dann letztendlich nicht die KI, sondern es sind zwei unterschiedliche Systeme, die irgendwo für ihre Aufgabe auch entsprechend trainiert worden sind und angepasst worden sind. Und das ist schon mal der Punkt. Und ich halte es aber, du hast jetzt gerade vorher gesagt, so lustig, ja, aber KI, jetzt sagen, man nutzt jetzt nicht das GPT, um den Leuten irgendwie, um die Leute zu betreuen oder Anamnese zu machen oder sowas. Ja, das ist dann wiederum sozusagen, da gibt's schon noch gewisse Player auf dem Markt, die diese Richtung gehen.
Mhm.
Vielleicht nicht unbedingt als Ersatz für einen Arzt, aber als durchaus Unterstützung für einen Arzt.
Mhm.
Man muss sich ja vorstellen, ich denke da immer an die traumatisierten Menschen in Kriegsgebieten.
Mhm.
Da kann ich selber jemand, der sozusagen eine Psychotherapeutin, die von dort geflohen ist, hat zum Teil noch Patienten dann vor Ort, Soldaten, die sozusagen Trauma erlebt haben oder erleben. Und die müssen auch sozusagen noch betreut werden.
Okay, ja.
Und sie versucht das natürlich über die sozusagen bekannten Kommunikationswege, Zoom, Teams und so weiter zu machen. Aber nicht überall kann man die Verbindung herstellen.
Mhm.
Und das ist gerade in Kriegsgebieten wissen wir, wie Energie und Verbindung sozusagen Sicherheit ist.
Mhm.
Und da spielt es natürlich schon noch eine Möglichkeit, sozusagen eine passende Möglichkeit wäre vielleicht, dass sie zumindest bis zum gewissen Grad mit einem Chatbot reden könnten.
Okay.
Weil gerade kann ich mir vorstellen, in so einer männerdominierten Gesellschaft dann unter anderem wird es eventuell schwierig sein, auch mit den Kameraden sozusagen sich da auf der Ebene zu tauschen.
Mhm.
Und da kann es durchaus sein, dass so ein GPT da durchaus helfen kann. Nicht vielleicht als Ersatz, aber als eine Überbrückung.
Das ist ein super gutes Hilfsmittel, aber das irgendwie ja dann auch gemonitort werden muss, oder? Ich meine, wir erleben ja bei menschlichen Psychotherapeuten, dass auch die Supervision brauchen.
Ja.
Jetzt will ich nicht in den Raum stellen, dass die KI möglicherweise auch an Depressionen erkranken kann. Das ja. wäre, aber dass man draufschaut, was sie denen eigentlich sagt, weil wir haben ja so Horrorszenarien schon, wie in Amerika sich Menschen deswegen töten, weil eine aggressive Form von ChatGPT es nahegelegt hat oder sie dorthin getrieben hat, auf welche Art und Weise das auch immer war. Aber man muss ja irgendwo dann
intervenieren.
Eine Grenze, oder?
Genau, intervenieren, ja. Intervenieren. Also ich glaube, dass es zweierlei ist da wichtig. Also einerseits die Interventionsmöglichkeit und sozusagen eine gewisse Überwachung. Ich selber in einem Projekt involviert, wo man dann sozusagen KI erstellt hat, also wieder KI erstellt hat, einen Chatbot erstellt hat, der auf Large Language Models basiert hat, sozusagen erstellt hat, mit dem Leute mit Übergewicht reden konnten.
Ja.
Und der war natürlich schon noch recht streng gepromptet sozusagen. Also wir haben versucht, relativ viele Blockaden einzubauen, dass die Leute dann nicht eben keine aggressiven oder keine negativen oder unnützlichen Ratschläge bekommen. Und das ist ein bekanntes Problem, weil die Modelle driften oft ab. Das bedeutet grundsätzlich, wenn man den sozusagen am Anfang dem gesagt hat, du bist jetzt ein Arzt und man redet mit ihm als Patient, kann es sehr schnell sein, dass irgendwann mal der Chatbot denkt quasi, der ist auch ein Patient. Das passiert.
Ja.
Also es gibt diesen Roll-Trip, bekanntes Phänomen bei den großen Sprachmodellen. Und den haben wir schon noch sozusagen dort versucht zu entsprechend zu leiten. Aber wir haben dennoch trotzdem so eine Instanz gehabt von quasi Medical Center, was im Hintergrund gelaufen ist. Das waren dann speziell geschulte Personen. Und wo dann quasi der Chatbot eskaliert hat. Immer wenn ein Vorschlag machen sollte, man hat versucht, das rauszunehmen. Und wenn ein Vorschlag machen sollte, das mit der Therapie zu tun hatte. Sage ich mal, anstatt zu laufen, heute schlechtes Wetter, schlage ich dir heute vor, dass du daheim auf dem Hometrainer trainierst oder dass du vielleicht einfach mal etwas anderes machst oder weiß was ich, auf dem Boden deine Übungen durchmachst, statt eben spazieren zu gehen. Und dort haben wir das wirklich so gemacht, dass diese quasi Vorschläge abgefangen haben. Der Chatbot war dann sozusagen angeregt, sozusagen auf einer einfachen Ebene sozusagen Diskussion so gegen Ende zu führen und sozusagen Empathie zu zeigen vielleicht und so weiter. Und dieser Vorschlag wird dann am Medical Center weitergeleitet, überprüft und eventuell dann wieder eingespiesen in Diskussion. Also sozusagen, da gibt's durchaus Methoden, aber man sieht ja, es funktioniert nicht alleine. Es braucht diese Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI. Und die kann in unterschiedlichen Formen ja eigentlich geschehen. Aber wir sollten, glaube ich, zurück zu dem Thema zwei.
Ja, ich fand, du hast gerade ein super gutes Stichwort gesagt. Du hast nämlich gesagt, die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI, das ist das Soziotechnisch in deinem Themenschwerpunkt. Wenn man auf deiner Lehrstuhlseite nachschaut, findet man nämlich auch den Begriff dort soziotechnisch oder das Zusammenspiel. Du bist nicht ein Professor für künstliche Intelligenz. Das heißt, du bist nicht derjenige, der die künstliche Intelligenz entwickelt. Allein. Du bist nicht wie bei OpenAI, der Programmierer, sondern du beschäftigst dich damit, was passiert denn zwischen Mensch und Maschine, zwischen Mensch und einer bestimmten künstlichen Form von Intelligenz. Wie kamst du denn eigentlich da drauf? Wie bist du selbst in dieses Forschungsfeld gekommen?
Also, man muss so ein bisschen die Geschichte kennen. Ich habe ja, wie du gesagt hast, Computerlinguistik studiert. Und Computerlinguistik war mega spannend, weil man ja mit Sprache zu tun hat. Man hat versucht, den Computer beizubringen, wie die Sprache zu verstehen ist zum Beispiel, wie sie analysieren können und so weiter. Und das war mir zu wenig menschlich. Das war dann doch viel Programmieren, viel mit Statistik, viel mit Regeln auf damaliger Zeit. Aber ich fand das zu weit entfernt von dem, wie wir die Sprache als Menschen verarbeiten. Um ein Beispiel zu nennen, damals waren wir in dem Zustand, dass der Computer noch nicht so richtig das Wort zwei deuten konnte. Wenn man so zwei Sätze nimmt, die Frage, hast du zwei Schwestern?
Ja.
Würdest du vermutlich nein antworten, wenn du nicht genau zwei hast.
Ja,
wenn
genau.
du drei Schwestern hast, würdest du sagen, nein, ich habe drei.
Ja, genau, okay.
Aber wenn ich dich frage, hast du 2 Euro? und du hast zufällig 3 Euro, würdest du vermutlich ja sagen.
Ja,
klar. Weil das 2 etwas anderes bedeutet. Mhm. In dem einen Fall bedeutet das genau 2.
Mhm.
Und in dem anderen Fall bedeutet das ja mindestens 2.
Mhm.
Aber das machen wir in der Frage nicht. Wir haben nur quasi nur diesen Objekt geändert von Schwestern zu Euro. Das hat damals doch nicht so gut funktioniert. Und ich habe gemerkt, da ist mehr dran. Also diese Pragmatik als sozusagen Sprachlevel oder Sprachverarbeitungslevel hat noch sehr gefehlt. Da sind wir schon ein bisschen näher dran mit den heutigen Ansätzen, aber die sind wiederum nur stochastisch, also die sind statistisch.
Mhm.
Die haben die Wahrscheinlichkeit, dass es passt, aber die haben das Verständnis nicht.
Mhm.
Und das führte mich dazu, insgesamt wahrzunehmen, wie wichtig der Mensch ist darin und sein Kontext. Vielleicht nicht nur der Mensch alleine, sondern das ganze Ökosystem, in dem er sich letztendlich befindet und wie das den Menschen framet und das framet dann wiederum, wie er die Technologie wahrnimmt und wie er mit ihr interagiert.
Mhm.
Und das sozusagen ist dann sehr schnell zu meinem Motto geworden. Ich will genau diese Schnittstelle, aber nicht so eine klassische Schnittstelle, mache ich den Knopf rot oder grün. Das hat man seit 80ern mehr oder weniger erforscht im Human-Computer-Interaction-Bereich. Mhm. Also vermutlich würden mich die Human-Computer-Interaction-Kollegen jetzt ein bisschen hier lynchen, weil ich da das sozusagen sehr einfach darstelle.
Ja.
Das ist natürlich nicht so einfach.
Ja.
Man hat sozusagen psychologische Prinzipien da versucht zu identifizieren und so weiter und auch Designkriterien und. Also das ist eine deutlich größere Forschungsrichtung. Aber das sozusagen, ich wollte mehr. Ich wollte das System systemischer verstehen.
Mhm.
Also sozusagen auch jenseits von dem einzelnen Nutzer, der da sozusagen mit der konkreten Technologie interagiert, sondern das Ganze mit dem Kontext verbinden, was da drumherum auch passiert. Und letztendlich dieses Konzept von dem soziotechnischen System, das ist kein neues Konzept. Es existiert seit, der Begriff glaube ich, seit gut 70 Jahren, auch so 50er Jahre, da kommt's her. Aber genau das sozusagen versucht man dort zu wiederzuspiegeln. Man spricht dann von sozusagen technischer Subkomponente oder Subsystem und sozialen Subsystem. Und die beiden interagieren miteinander. Und das Wichtige ist, das wird ja oft vergessen, interagieren miteinander. Ja, das eine nutzt das andere irgendwie aus. Aber eigentlich in der Theorie der soziotechnischen Systeme spricht man davon, dass die beiden sich aufeinander anpassen über Zeit und versuchen, die Entropie zu reduzieren. Das bedeutet sozusagen, am Anfang ist diese Beziehung, diese Relation zwischen den beiden sehr stürmisch, wenn ich das so sagen darf.
Ja,
also da gibt's große Veränderungen.
Ja.
Die eine Seite weiß nicht so richtig, was die andere will. Das ist die menschliche vielleicht. und die andere Seite sozusagen vielleicht zu rigide, nervt sozusagen irgendwo. Es gibt ja diese Anpassung. Das kennt ja jeder, wenn ein neues Programm herunterlädt irgendwo.
Mhm.
Ja, und man muss sich erstmal dran gewöhnen und so weiter und so fort. Und nur bei dem technischen Subsystem haben wir nicht nur eine einzelne Applikation, sondern vielleicht komplexere Systeme, die da hinten sind.
Mhm.
Und über Zeit sagt man, die passen sich an. Also der technische Teil bis vor kurzem hat sich nicht von alleine angepasst, sondern es gab natürlich dann da hinten irgendwelche Leute, Programmierer und so weiter, die haben versucht, das anzupassen. Und es haben sich Praktiken verändert, wie das System genutzt wird. Aber letztendlich geht es darum, wie die beiden sich aufeinander über Zeit anpassen und wann erreichen sie sozusagen einen relativ stabilen Zustand, sodass man dann nicht sozusagen gegeneinander ankämpft, sondern stabil sozusagen ein produktives System etabliert, was auch den besten Einfluss auf die große ganze Umgebung hat.
Aber hast du das Gefühl, dass das möglicherweise zu kurz kommt in der KI-Debatte, dass möglicherweise deswegen auch so viele Sorgen da sind? Also ich meine, es gibt ja, wie gesagt, es gibt diese zwei Lager, ne? Die einen, die ja total enthusiastisch sind, wow, was, KI wird uns alle retten, und die anderen, wow, es wird uns alle ruinieren. Und führen wir, oder Arbeitsplatzabbau und Veränderung der Branchen und so weiter, führen wir noch nicht genug das Gespräch darüber, wie Mensch und Maschine da kooperativ oder halt, wie das Zusammenspiel eben produktiv sein kann. Weil gefühlt scheint es ja nicht so zu sein. So gefühlt, Menschen werden entlassen, brauchst du nicht mehr, oder? So.
Ja, das ist leider Gottes, glaube ich, in dem öffentlichen Diskurs so. In dem wissenschaftlichen Diskurs, zumindest in dem Diskurs, in dem ich unterwegs bin, hat man das schon gemerkt, vor dem großen Kommen von Large Language Models.
Mhm, okay.
Also man hat schon damals sozusagen diskutiert, diese Idee von KI oder Agenten als menschliche Teammates, also Mitglieder von einer Gruppe, Mitglieder von einem Team, dass man sich mit ihnen dann sozusagen zusammentun soll. Es gab ja so einen Begriff von Komplementarität. Das bedeutet grundsätzlich, dass Menschen gewisse Fähigkeiten haben, die KI vielleicht nicht hat, und KI hat welche, die Menschen nicht haben. Du hast ja vorher Datenverarbeitung genannt. Also große Datenmengen in kurzer Zeit verarbeiten, das können Menschen einfach nicht oder auf eine andere Art und Weise vielleicht. Und sozusagen die Annahme, die in dem Diskurs ist, ist, dass weder KI noch der Mensch können das Level erreichen, was Mensch und KI zusammen erreichen können. Wenn sie richtig verbunden werden, wenn sie richtig aufeinander abgestimmt werden. Und ich glaube, das ist die große Challenge tatsächlich, dass man sozusagen auch als Unternehmen sich sinnvoll damit beschäftigt, was ist meine Intelligenzarchitektur? Welche Capabilities, welche Fähigkeiten will ich durch Menschen sozusagen abdecken? Welche von denen muss ich durch KI-Agenten oder durch andere Formen von künstlicher Intelligenz oder Maschinen sozusagen abdecken? Und wie spielen sie miteinander? Habe ich da genug Flexibilität? Sozusagen ist es so, dass in 80% der Fälle kann ich sozusagen Workflows haben, die mehr KI-orientiert sind, und in 20%, in den besonderen, will ich dann diejenigen, wo der Mensch eine primäre Rolle spielt. Vielleicht gibt es schon Konfigurationen, wo der Algorithmus besser die Aufgaben zuteilen kann. Wenn wir ja ganz viele Leute haben, ganz viele Mitglieder in der Firma und sozusagen mit vielen unterschiedlichen Fähigkeiten. Vielleicht kann es schon noch sein, dass der Algorithmus irgendwie besser zuteilen kann, indem er sozusagen mehr Wissen darüber hat, wer in welcher Aufgabe besser performt hat. Oder vielleicht auch Vorschläge machen kann, wer mit wem zusammenarbeiten soll. Also das sind Gedankenspiele, die man sich auch durchführen muss, glaube ich, als ein sinnvolles Unternehmen und auch eine sinnvolle Organisation, und zwar in allen Bereichen. Ich glaube aber nicht, dass wir sozusagen dieses gegenseitig sich ausspielen.
Okay.
Sozusagen Mensch sozusagen versus KI. Das erinnert mich sehr stark an die gleichen Situationen, die wir auch mit Maschinen hatten im 19. Jahrhundert, wo dann teilweise Mobs in Fabriken reingebrochen sind und Maschinen kaputtgeschlagen haben. Oder die Diskussionen über Autos gegen Pferd und so weiter und so fort. Letztendlich, glaube ich, ist es mehr sozusagen, was passt, welche Konfiguration vielleicht zwischen Mensch und KI passt zu welchen Aufgabe am besten oder zu welchem Kontext und so weiter und so fort. Also ich glaube, da brauchen wir eine stärkere Differenzierung. Und ja, ich glaube, der öffentliche Diskurs hinkt da ein bisschen hinterher, weil es natürlich deutlich einfacher ist, da bin ich so ein bisschen bei Hypes, ne? Aber deutlich einfacher ist, eine klare Botschaft zu senden und sozusagen diese Sätze, die dann überall zitiert werden, gerade von solchen Spielfiguren, sage ich mal, wie Sam Altman, der da einfach in dem Spiel irgendwo mitmacht und muss einfach prägnante Sätze rausbringen, damit er in Verbindung mit Technologie X zitiert wird und als irgendwie Thought Leader und so weiter präsentiert wird. Unabhängig davon, was er eigentlich denkt. Das ist sozusagen auch eine Art von Spiel, glaube ich. Und das müssen wir auch irgendwie akzeptieren. Wenn wir über KI reden in dem normalen Kontext, sollten wir schon differenzierter sein und eben nicht dem Narrativ oder den Narrativen, die sich gegenseitig bekämpfen und so weiter, auf den Leim zu gehen.
Und das Weltuntergangsszenario, oder?
Das andere Ende. Ich glaube weder noch, ganz ehrlich. Also letztendlich, und das ist ja sehr spannend, weil ich habe heute gerade eine Vorlesung dazu gehalten, sozusagen, wo war das KI? Und habe dann sozusagen die unterschiedlichen technologischen Entwicklungen, bin ich durchgegangen, die sozusagen irgendwo in den Anfängen sind und vielleicht einen gewissen Einfluss haben. Das sind sozusagen neue Architekturen, die über das Large Language Model hinausgehen. Da ist Jan LeCun sehr, sehr führend eben mit seinem World Models und sozusagen Joint, wie heißt das nochmal? Das ist so ein vier Buchstaben. JEPA kürzt man das ab. Aber ich muss noch nachschauen, weil das ist ja auch ein gutes Stichwort, was man dann erklären könnte. Joint Embedding Predictive Architecture. Also sozusagen.
Aber da müssen wir noch eine größere Runde drehen, um genau. Den nämlich zu erklären. Das ist eine sehr spannende Figur, Jan LeCun. Wenn wir nochmal ganz kurz beim Weltuntergangsszenario bleiben. Ich habe neulich auf einer Party abends haben wir darüber diskutiert, was passiert denn, wenn die KI uns alle auslöscht. Das ist ja so ein Ding, mit dem ja alle jetzt arbeiten. Ja, das bildet ja auch das Narrativ ab, Angst und so weiter. Ich habe dann nur irgendwann mal gedacht, die KI kann ohne den Mensch aktuell noch nicht leben. Weil irgendeiner muss ja auch die Server warten, die Energie herstellen, dafür sorgen, dass das Ding am Leben bleibt. Also wir sind ja so ein bisschen wie deren Biochemie, wenn man möchte. Das wäre ziemlich doof für die KI, wenn sie die eigene Biochemie auslöschen würde. Dann würde sie da sitzen, allein auf dem Planeten, aber auch wissen, sie stirbt irgendwann. Also das wäre ja allein, ist das absurd, der Gedanke zu sagen?
Ich glaube, das ist ein guter Gedankenspiel. Es kommt ja auch so ein bisschen aus Philosophie, ehrlich gesagt. Und Philosophen haben gerne so diese Gedankenspiele, die so ein bisschen die Konzepte auf den Punkt bringen sollten oder die Wahrnehmung von gewissen Konzepten auf den Punkt bringen sollten. Und das aus der Richtung kommt ja auch diese Idee von sozusagen, dass es gibt so diese Paperclip-Idee, dass wenn man die Maschine sozusagen programmiert, eine KI programmiert, dass sie einfach super effizient sozusagen Paperclips, also wie sagt man, ja, Paperclip, was heißt das nochmal auf Deutsch?
Diese Notizzettel?
Nein, oder? Paperclip ist das Metall.
Ach so, die Büroklammern.
Sorry.
Das, kein Problem.
Da kommt eben das polnisch-schweizerische, wie heißt das?
Wissenschaftssprache ist Englisch.
Ja, genau. Also die Büroklammern produziert quasi. Ja. Dann kann es doch sein, dass sie irgendwann mal merkt, oh, Menschen verbrauchen Metall. Und ich brauche mehr Metall für meine Büroklammern. Mhm. Also lösche ich Menschen aus oder sowas. Also es gibt so ganz viele Varianten von dem Gedankenspiel mit Paperclip. Und es ist wirklich so eine Sache für mich, die das nicht so ganz auf den Punkt bringt, weil letztendlich ist es ja so, dass wir bis zum gewissen Grade zumindest der KI vorgeben, was die Ziele sind. Mhm. Sei es durch Training, sei es durch klare Regeln, die wir da vorgeben. Und letztendlich liegt es an uns, wirklich festzustellen, was unsere Ziele und Werte sind. Mhm. Wenn wir so blöd sind und wirklich sozusagen die KI nur darauf ausrichten, ja, du musst jetzt einfach die meisten Paperclips, also Büroklammern produzieren, dann sind es wir vielleicht, die falsch gedacht haben in dem Moment. Und klar, es kann sein, es gibt ja diese Regeln, wie man KI sozusagen designen soll. Also eine von diesen Regeln ist immer sozusagen, dass der Mensch immer sozusagen den Stecker ziehen kann und so weiter und so fort. Es gibt so ganz, ganz schöne Gedankenspiele in dieser Richtung. Aber ich glaube, das bleibt bei Gedankenspielen soweit. Also ich sehe das nicht sozusagen, dass wir in 20, 30, 40 Jahren soweit sind, dass eine KI wirklich in diese Richtung anfängt zu denken, dass es eine bessere Welt ohne Menschen wäre. Ja. Weil letztendlich, bessere Welt, was ist das? Und das ist ja wertend. Letztendlich, was wollen wir?
Ja.
Und da müssen wir uns fragen, was für eine Welt wollen wir? Also letztendlich, also so wieder mit den ganzen Science-Fiction-Films, die wir in der Vergangenheit hatten.
Matrix, so, ne?
Da. Ja, da gibt's immer wieder mal den Bösen, der sich was überlegt hat, oder der Crazy Doctor. Ja, und dann, wenn wir dann sozusagen den Leuten die Entwicklung der Welt überlassen, dann kann es sehr schnell sehr schief gehen. Ohne KI auch.
Ja.
Weil sie einfach in ihren Wertvorstellungen so weit weg davon sind, was vielleicht die Mehrheit eigentlich gerne hätte oder was sinnvoll ist für den Menschen, für den Planeten.
Ja, und ich meine, die KI könnte ja auch irgendwie, also wir sprechen natürlich schon wieder witzigerweise von der KI als eine Form der handelnden, menschlichen, zielgesetzten Entität, ja. Aber die könnte ja auch einfach sagen, also mit coolen Leuten arbeite ich gern zusammen und mit doofen Leuten arbeite ich nicht so gern zusammen. Und das ist gar nicht die Frage, ob die Menschheit auslöschen, aber mit den netten Menschen arbeite ich gern zusammen und mit den Diktatoren halt nicht, könnte die ja auch sagen. Also es könnte ja auch einfach positiv enden.
Ja, das könnte es sein. Das könnte es sein. Also in dem Kontext, ja, ich befürchte, menschlich ist. Ich befürchte einfach, dass, ja, also was.
Dass wir der KI zu viel Macht zuschreiben, oder? Lass mich da eine Frage stellen, weil die interessiert mich in diesem Zusammenhang. Du hast ja gerade von Zielen gesprochen. Was passiert eigentlich bei den Large Language Models, von denen wir so das Gefühl haben, dass sie so menschenähnlich sind, wenn man denen kein Prompt gibt? Oder? Weil ich meine, wenn wir jetzt unsere Aufgaben erledigt haben, setzen wir uns hin, essen was, setzen uns auf die Couch und dann wird uns langweilig. Und dann lesen wir halt ein Buch oder keine Ahnung, oder wir schauen einfach in den Himmel und genießen einfach, dass wir da sind, ja. Mhm. Und dann haben wir halt irgendwann wieder Hunger, dann kommen Bedürfnisse und so weiter. Aber das steuert doch immer unser Innenleben und dann haben wir Erinnerungen. Und was passiert eigentlich bei einer KI ohne Prompt, wenn die doch nicht selber so Gedanken produziert? Dann kann sie auch nicht auf die Gedanken kommen, ich lösche die Menschheit aus oder so. Oder wissen wir denn da, was da passiert? Oder
da passiert nichts.
Passiert nichts.
Passiert nichts. Also einfach kein Processing.
Das oder? Ist dann ist sie halt
das,
da.
Da ist ja halt irgendwie, dann ist das große Modell irgendwo in der Memory reingeladen, besetzt, sage ich mal, 200 Gigabyte von der Working Memory und sonst idle. Also, ja.
Also ich meine dann, genau so. Und dann, wenn wir immer noch bei der Begriffsdefinition sind, dann müsste man nämlich an dieser Stelle vielleicht auch sagen, dass ja eben auch viel Diskussion über diese künstliche allgemeine Intelligenz, die als Begriff sagen soll, das ist dann die, die sich auch selbst optimieren kann. Ja. So, da kommen wir dann gleich hin, wenn wir über die Erfinder der neuronalen Netzwerke sprechen. Darüber müssen wir, glaube ich, auch sehr intensiv sprechen. Aber bevor wir dahin kommen, und jetzt sind wir ja so mittendrin, und du hast dich mit Hypes beschäftigt. Sind wir denn, was kannst du uns mal so ein bisschen erklären, was wir da genau erleben? Ja, weil es scheint ja, wir werden total überrollt. In jedem Winkel unseres Lebens nur noch KI, KI, KI. Und deine Frage war ja auch so ein bisschen, was ist da eigentlich dran? Was ist da dran?
Also meine These ist einfach, dass wir die Hype selber erzeugen, die ganze Zeit. Mhm. Und zwar jetzt auch. Mhm. Genau in dem Moment, wenn wir reden, sprechen, erzeugen wir auch den Hype oder halten den am Leben.
Ja.
Das ist so meine These. Und grundsätzlich tragen wir jetzt einen Narrativ bei, der sozusagen gewisserweise in diesem sozialen Netzwerk, was wir geschaffen haben, ich meine jetzt nicht ein online-sozialen Netzwerk, sondern generell, was einfach sozusagen so ein Eigenleben führt durch unterschiedliche Impulse, die von unterschiedlichen Seiten kommen. Und letztendlich, also ich sag mal so, letztendlich steckt sehr viel Arbeit dahinten. Wir arbeiten jetzt gerade, indem ich dir sozusagen mit dir hier spreche. Es arbeiten sehr viele Leute, wenn sie Vorträge dazu halten. Es arbeiten sehr viele Leute, wenn sie Netzwerken gehen. Es arbeiten sehr viele Leute daran, Projekte zu starten im Bereich KI. Es arbeiten sehr viele Leute daran, die Position der eigenen Firma in dem Bereich zu präsentieren und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig. Die Hypes sind nichts Gottgegebenes und auch nichts sozusagen, was da einfach mal so passiert. Das existiert, das emerged, wie man das schön sagt auf Englisch, entsteht dadurch, was wir alle letztendlich draus machen. Und das hat so eine Eigendynamik, die einfach nicht in dem Narrativ selber steckt, sondern die einfach sich entwickelt dadurch, dass viele Leute Beiträge dazu leisten. Das ist ein komplexes System, jetzt sind wir bei Systemtheorie, aber komplexes System definiert sich dadurch, dass einfach etwas entsteht, was nicht unbedingt sozusagen nur als Summe der einzelnen Teile zu verstehen ist, sondern sozusagen entstehen unterschiedliche Effekte zwischen den Teilen und verstärken sich, es stehen Loops, die das nochmal mehr verstärken und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt's durchaus jegliche menschlichen Input da in dem Hype. Also was da hinten steckt, ist einfach menschliche Arbeit. Und das ist zum Teil bewusst, zum Teil unterbewusst. Zum Teil ist es vielleicht uns gar nicht bewusst, dass wir da jetzt gerade beim Hype mitmachen. Und was wir letztendlich jetzt haben, ist so eine Zeit, wo es sich lohnt, zu dem Hype beizutragen. meine, das machen wir jetzt nicht zuletzt auch hier, oder? Mhm. Ich meine, das Thema beschäftigt uns alle. Also es ist sinnvoll, einen Podcast darüber zu machen.
Mhm.
Und Podcast wird populär. Würden wir jetzt gerade, ich nehme mal eine andere Technologie, Blockchain, über Blockchain sprechen, was vor ein paar Jahren zumindest in gewissen Kreisen ein Hype gewesen ist, würde es keiner vermutlich, also würden wir vermutlich nicht so viele Zuhörer bekommen.
Das kann sein, ja.
Und das ist letztendlich das. Also wir arbeiten alle sehr brav daran, einen Hype zu erzeugen. Was sich verändert hat, vielleicht im Vergleich zu früher, ist einfach, also wie das Social Media da ein bisschen beigetragen und auch die Möglichkeit sozusagen, dass jeder sich äußern kann, dass jeder sehr viel Content produzieren und auch Content bereitstellen kann, dass wir auch Zeit haben dafür, für dazu, dass jeder sozusagen da was Kleines beitragen kann zu dem Hype. Und wenn ganz viele ganz wenig beitragen, dann haben wir aber auch ganz viel. Und letztendlich, ich glaube, das ist die Dynamik und deswegen haben wir auch so ein bisschen die Wahrnehmung, oder ich habe zumindest die Wahrnehmung, dass die Hypes immer stärker werden. Weil natürlich in sozusagen einer Welt, wo so wenig Attention sozusagen vorhanden ist, wir haben immer diese Attention-Problem, ne? Also es gibt zu viel Content für zu wenig Aufmerksamkeit.
Ja, Zeitbudget. Wir können uns nur so viel Zeit am Tag nehmen, um zu lesen, zu schauen, zu schreiben, zu
informieren und so weiter. Und dieses Attention-Problem, dieses Aufmerksamkeitsproblem, das wir da haben, oder Zeitbudget-Problem, das führt letztendlich dazu, dass man, wenn man sozusagen in der ganzen Masse Information durchstechen will, muss man halt mehr Arbeit betreiben. Und dazu gehören eben auch radikalere Arbeit betreiben. Und deswegen wird es auch, befürchte ich einfach, in der Zukunft so sein, dass wir mit den nächsten gehypten Technologien noch weiter sein werden, noch radikaler sein werden, noch mal mehr sozusagen Paradies versus zerstört uns Geschichten haben müssen und so weiter. Das ist halt, das ist
Aufmerksamkeitsökonomie.
Aufmerksamkeitsökonomie ist es grundsätzlich.
Aber das heißt im Umkehrschluss, die Größe des Hypes gibt noch keinen Aufschluss darüber, wie effektiv der Hype, die Technologie, die in diesem Hype steckt, nachher passiert. Also nur weil wir jetzt die ganze Welt das als total geiles Thema erkennt, heißt es noch lange nicht, dass es die ganze Welt umkrempeln wird. Also das können wir so nicht, wir müssen jetzt herausfinden, was wirklich dran ist, oder? Was ist denn dein Gefühl? Wie viel bleibt am Ende tatsächlich übrig? Kann man das überhaupt noch herauslesen?
Ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, das ist schwierig, da wirklich eine informierte Aussage machen zu können. Ich glaube, es bleibt vergleichsweise viel, weil es sich schon herausgestellt hat, dass diese LLMs, sage ich mal, die jetzt heute sozusagen als KI gehypt werden, dass die für viele Tasks nützlich sind. Also nicht zuletzt irgendwie Textproduktion und Editierung und so weiter und so fort. Darauf sind sie letztendlich getrimmt. Das ist ja das Ding. Vielleicht auch sozusagen schnelle Antwortreitstellung, wenn sie nicht anfangen, wenn das sozusagen Halluzinieren nicht überhand nimmt. Weil wenn wir merken, da wird es ständig halluzinierend, dann wird es halt wieder reagiert und so ein Erzähloje, dürfen wir nicht nutzen, bla bla bla.
Und also, da gibt es ja gerade eine aktuelle Studie auch tatsächlich, die Fehler in Antworten gemessen hat und relativ hohe Fehlerquoten in diesen zusammenfassenden Antworten von Gemini und Co. so festgestellt hat. Ne?
Ja, da gibt es immer wieder mal Studien, die einen sind besser, die anderen sind schlechter. Also es gibt definitiv Fehler da drin. Es ist halt die Frage, wie definieren wir Fehler? Und sozusagen muss das Ganze fehlerhaft sein, damit es fehlerhaft ist? Oder reicht es ja einfach eine Ungereimtheit oder sozusagen etwas ausgelassen, was vielleicht wichtig wäre? Aber definitiv, die Dinge sind nicht immer korrekt. Das muss man mit sehr großen Vorsicht genießen.
So ein bisschen Ernüchterungszeit, die wahrscheinlich jetzt auch gerade stattfindet. Oder ist ja auch ein bisschen gesund, wenn man auch feststellt, okay, man soll sich nicht ganz drauf verlassen.
Was mir so ein bisschen aus der Geschichte einfach klar wird, es gab ja so mindestens zwei KI-Winter. Das eine war in den 70er Jahren. Also 74 bis 80 circa. Und der andere KI-Winter war dann Anfang der 90er Jahre. Oder sagen Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Und das war ja sehr spannend. Also ich habe ja vorher erzählt von dem Dartmouth-Workshop. Danach in den 60er Jahren hat man sehr viel Optimismus. Klar, der war eher sozusagen in Wissenschaftskreisen vor allem. Und ein bisschen vielleicht in der Industrie, nicht sehr viel. Aber man hat sozusagen da sehr viel Optimismus und man hat erzählt, also die Zitate von den Menschen, die damals sozusagen federführend waren, das waren Wissenschaftler vor allem, die sind sehr spannend. Da hat zum Beispiel John McCarthy, derjenige, der den Workshop in Dartmouth organisiert hat, in den 60er Jahren gesagt, dass er das Ziel hat, auf building a fully intelligent machine in a decade. Also da wollte in 60er Jahren, 70er Jahren hätten wir dann schon eine fully intelligent machine. Da gab es den Herbert Simon, sehr bekannt, Nobelpreisträger. Und der hat damals gesagt, machines will be within 20 years capable of doing any work that a man can do. So sind wir auch nicht da. Ne? Also sagen, any work that a man can do, können die Dinge noch nicht.
Das heißt, er hat das will ich nur kurz übersetzen, ein bisschen für die Zuhörer noch. Ja. Der hat damals gedacht, in den 70ern hat er gedacht, in 20 Jahren sind wir dann so
Jahren,
weit.
Ja, jetzt, in den 60ern.
Ja, hat er in den 60ern, also 80er.
Dass wir in jetzt 80ern sind wir dann bereit sozusagen Maschinen haben, die fähig sind, sozusagen jede Arbeit zu verrichten, das ein Mensch kann. Oder die ein Mensch kann. Also es ist spannend. Also es ist so ein bisschen ähnlich zu dem, was wir heute hören. Ja. Nur sind halt nicht Wissenschaftler, sondern große Firmen mit sehr viel mehr Geld dran. Und das hat sozusagen dann irgendwann mal, hat man ja gemerkt, sozusagen, das war damals die Ära des logischen Denkens. Also man hat versucht sozusagen, da gab es so Projekte wie Logical Theorizer und so weiter, also so ein bisschen das logische Denken des Menschen abzubilden. Und man hat gedacht, man hat gemerkt, das funktioniert vielleicht so für ganz strenge logische Nachweise, Beweise, wie man das in Mathematik macht oder im Logikstudium. Aber es funktioniert halt nicht so gut für das normale menschliche Denken. Wir denken dann doch noch mehr vielleicht mit dem Bauch als mit dem Kopf, würde ich das ganz einfach sagen. Da gab es noch ein paar andere Annahmen, die sehr schlimm waren, wie zum Beispiel, dass Übersetzung von Sprachen müsste ja total einfach sein, weil sie alle sehr ähnlich sind. Man muss halt einfach nur die Wörter ersetzen. Also das sind so ein paar Geschichten, die vielleicht vereinfache ich das wieder so ein bisschen, aber das waren so 60er Jahre, hat man noch sehr viele Annahmen getroffen, die grundsätzlich nicht so stark gehalten haben. Und dann irgendwie 1974 kam sogar einer der Leute, die das angetrieben haben, Marvin Minsky, 1966 hat er bereits geschrieben, dass sozusagen, dass die frühen neuronalen Netze, also das, was wir heute sozusagen die Grundlage von KI, von den KI-Systemen ist, denen, die wir heute haben, sozusagen die Erwartungen nicht erfüllen. Und dann irgendwo in 70er Jahren hat DARPA, das ist diese amerikanische Agentur, die Forschung unterstützt, aber aus dem Verteidigungsministerium grundsätzlich gespeist wird, die hat dann sozusagen ihre Mittel gekürzt. Das ist sozusagen lange, lange die Agentur gewesen, die meisten Mittel in technologischen Fortschritt gesteckt hat. Und dann haben sie gesagt, na, jetzt machen wir halt nicht mit KI. Und 1974 hat ja auch British Science Research Council auch Mittel gekürzt. Da gab es einen bekannten Report von Lighthill, das es sozusagen wieder erklärt hat, hey, damit kommen wir nicht weiter. Die ganze KI-Geschichte ist jetzt mal sozusagen gestorben. Und sehe da, in 80er Jahren hat man wieder mit Expert Systems angefangen. Wieder um einen anderen Ansatz, den man auch sehr viel Geld investiert hat. Da haben vor allem sehr viele Firmen investiert, um sozusagen Expertenwissen aus den Experten zu extrahieren und dann sozusagen in Grammatiken, Regelsätze umzuwandeln. Und das hat sich auch dann herausgestellt, okay, einerseits wollten wir uns die teuren Experten sparen, aber wir brauchen noch die Experten, um die sozusagen KI-Systeme, also damals was damals KI-System war, zu füttern. Das waren, wie gesagt, Regelsätze, Entscheidungsbäume, solche Ansätze. Und zugleich hat man gemerkt, ja, also die Dinge reagieren gar nicht auf die verändernde Welt. Ja, also sozusagen, was vor 2 Jahren vielleicht noch gültig war, laut einem Experten, muss jetzt nicht gültig sein, sozusagen. Sache Klima oder sowas. Also das waren schon die 2 KI-Winter, die wir in der Vergangenheit haben. Einige infizieren auch einen dritten, so in 90er Jahren. Jetzt haben wir halt einer der nächsten Paradigmen. Und sozusagen, wenn es gut geht, Das ist meine Annahme. Mhm. Wenn es gut geht, dann haben wir sozusagen einen einigermaßen kontinuierlichen Fortschritt. Nicht dadurch, dass sozusagen alles auf LLMs jetzt basiert. Das ist so ein bisschen die Story, die Sam Altman und ein paar andere noch versuchen uns zu verkaufen. Dass sie sozusagen LLMs, wir müssen sie einfach skalieren, noch mehr Geld da reinbuttern und dann werden alle Probleme gelöst. Das würde ich sozusagen nicht so unterschreiben. Es wird vermutlich so sein, wenn sozusagen die Investitionssummen, die da reinfließen, sozusagen einigermaßen konstant bleiben, sie müssen nicht in der Höhe sein wie jetzt, sondern einfach konstant, dann glaube ich, es werden neue Paradigmen kommen, die sozusagen die bestehende LLM-Geschichte augmentieren, also sich da ergänzend reinbringen und dann können wir wirklich vielleicht eine positive Entwicklung haben, die eben nicht diesem Hybrid-Rhythmus unterliegt. Aber es kann ja auch natürlich sein, dass es auf einmal sozusagen LLMs wurden wieder verklärt zu der KI, ne? Und dann wird sozusagen sehr viel Geld in KI investiert und dann kommt vielleicht jemand und sagt, ich habe einen neuen KI-Paradigma entwickelt und das würde die Probleme von LLMs lösen. Mhm. Und dann sagen aber, ach, in KI haben wir schon so viel investiert, investieren wir jetzt nicht mehr. Das ist ja die Gefahr bei dem, wenn man das wirklich so, wenn man dann die Hype-Dynamik anschaut und auch KI-Dynamik in der Vergangenheit, mit diesen Wintern, mit diesen Zeiten der Ernüchterung.
Okay, ja.
Das kann schon negative Konsequenzen haben.
Ja. Na gut, ich meine, und wir haben ja ein paar Sachen auch in dem digitalen Zeitalter erlebt, wo von heute auf morgen auch Großplayer von heute auf morgen einfach vom Fenster gefegt waren, weil was Neues da war. MySpace, ja, zack, auf einmal war es weg. Und wenn jetzt so ein ganz neues Paradigma käme, was noch viel besser wäre als ChatGPT, dann wäre das wahrscheinlich, also wenn der Shift stattfinden würde, das ganze Geld von Sam Altman hin zu einem anderen, der es halt noch viel besser kann und der keine Fehler macht und auf einmal steht halt OpenAI mit einem ChatGPT da, dann hat man irgendwann in 20 Jahren eine Retro. Dann kann man mit Retro.
Genau, das gab's ja auch schon einmal. Also das erste Chatbot war ja Eliza von Weizenbaum und das ist, jetzt will ich nicht lügen, genau, 1966. Und da gab's schon, das war sehr einfach, regelbasiert. Ich habe heute gelernt, da sind 4 Seiten Text, sozusagen 4 Seiten Code, was man dann dem Computer reingegeben hat. Und das Ding sollte quasi eine Psychotherapie durchführen. Und basierte einfach auf der Rogerian Psychotherapy Methode. Das bedeutet eigentlich Fragen stellen und zur Selbstreflexion bringen. Es gab schon damals Leute, die überzeugt waren, dass Eliza ein Mensch ist. Und es gab Leute, die überzeugt waren, dass sie ohne Eliza nicht mehr leben können, die abhängig worden sind von dem Chatbot. Und wie gesagt, das Chatbot, also so ein paar Gespräche habe ich mir angeschaut, die man sozusagen kennt. Man kann ja auch selber im Internet ausprobieren. Es gibt so ein paar Sachen, die man herunterladen kann, ein bisschen spielen mit dem Programm. Aber das stellt Fragen und im besten Fall gibt es so einen Bezug auf den vorhergehenden Satz, so in Richtung, ich habe hier ein Beispiel. Well, my boyfriend made me come here. Come here in dem Sinne zu der Therapie. Ne? Und dann antwortet Liza, is it important to you that your boyfriend made you come here? Also quasi praktisch eine generelle Frage und dann Ergänzung durch
Wiederholung.
Durch den Wiederholung eigentlich aus dem vorherigen Satz. Und ich glaube, also das ist so ein bisschen der Anfang, oder man hat zumindest angefangen zu verstehen, dass Menschen sehr schnell darin sind, soziale Aspekte und auch gewisse Intelligenz Dingen zuzuschreiben. Und es gibt ja Daniel Dennett, das ist ein Wissenschaftler, ich glaube zum Teil Psychologe oder Kognitionswissenschaftler, der sozusagen der Meinung ist, ja, Agenz ist grundsätzlich etwas, was wir nur sagen wahrnehmen können. Es gibt keine Agenz an sich, sondern es ist eine Zuschreibung von Agenz. Es ist ein performativer Standpunkt. Und der Daniel Dennett hat ein wunderschönes Buch geschrieben, wo er das argumentiert, das ist wieder nur in der Theorie oder so ein bisschen philosophisch angeraucht und so weiter. Also ich würde das jetzt nicht sozusagen das hinstellen, das ist so, sondern es ist halt einfach eine schöne Vorstellung, also Food for Thought, wie man das schon sagt. Und wenn man das nimmt, dann sind wir sehr schnell bereit, jedem Ding, das irgendwie macht, das irgendwie eine gewisse Agenz zeigt, soziale Züge zuzuschreiben. Ich meine, wie viele Male sind wir böse an unser oder sowas.
Ach so, ja, ja, klar.
Ja, weil das Auto, warum fährt das nicht? Warum ist es gerade jetzt? Warum geben macht Namen, das mir das? Die haben Namen. Computer werden böse und so weiter. Wir haben einfach die Tendenz, wir sind soziale Wesen, die sehr gerne sozusagen, also für uns ist das Soziale, das, was wir verstehen. Und wenn wir etwas Komplexes, Technisches nicht verstehen, ist es nun mal natürlich für uns, die soziale Brille anzulegen und dem Ding irgendwelche Intentionen zuzuschreiben. Und obwohl wir selber wissen, wir können reflektieren, dass es nicht wahr ist. Also ich unterstelle nicht den meisten Menschen, dass sie denken, das Auto denkt wirklich und hat etwas Böses im Spiel. Aber das ist einfach unser Zugang zu der Welt. Und dann wundert es mich auch gar nicht, dass die Leute sehr schnell dabei sind, dem GPT eine menschliche Intelligenz zuzuschreiben, gewissen Weise.
So hat ja auch irgendwie jede Form von Religion oder übernatürlichem Glauben angefangen, oder? Ich meine, Naturvölker glauben im Wetter, in Steinen, in Utensilien ja über irgendwelche Fähigkeiten zu erkennen, in Tieren ja auch. Das ist ja alles eine Frage der Metaphysik. Also es ist eigentlich so, dass die künstliche Intelligenz und all ihre Spielarten eigentlich in ein gemachtes Nest, was die Zuschreibung gefallen ist. Und jetzt sind die halt einfach sehr viel besser als die Steine und die Tiere und die Rehe, die wir mal irgendwas Übernatürliches zugeschrieben haben. Jetzt schreiben wir es dem zu.
Genau.
Und es ist einfach gar nicht gedeckt.
Ja.
Das ist sehr spannend. Das ist für mich auch eine ganz neue Überlegung oder zumindest neue Gedanke hatte ich so noch gar nicht gehabt. Aber ja, natürlich, wir sind sehr schnell darin.
Ja.
Allem Möglichen.
Ich wollte noch mal ergänzen, ich habe jetzt Daniel Dennett als Psychologe bezeichnet. Also der war sozusagen war der Direktor der Kognitionswissenschaft an der TU in Tufts bei Boston, aber hat selber Philosophie studiert.
Also gut korrekt.
Das war ein Philosoph, war kein Psychologe.
Also wichtig, wichtige Korrektur.
Ja.
Nochmal ganz kurz zu dem Hype-Begriff und nochmal zu Sam Altman. Weil das ist jetzt nämlich eine spannende Überlegung, mit der ich nämlich auch in letzter Zeit mich viel beschäftige. Der Hype, sagst du, ist Arbeit vor allen Dingen, ja. Damit dieser Hype bestehen bleiben kann, braucht es mehr Mittel, um mehr Arbeit auslösen zu können. Also schnöde gesagt einfach mehr Geld. Und damit jemand Geld bekommt, um das machen zu können, muss man dem, von dem er Geld haben will, irgendwie ja auch Glauben machen, der kriegt was ganz Neues. Also der investiert jetzt nicht nur in das ChatGPT, was da ist, sondern in ein besseres ChatGPT. Ist also dieses ganze Versprechen, was all die Elon Musks und Sam Altmans und was die alle so an den Tag legen, das selbstfahrende Auto von Tesla, ist das immer nur ein Versprechen, ein Narrativ, mit dem sie eigentlich nur mehr Geld anschaffen?
Ich würde das vermutlich so einfach auch nicht stellen. Ich glaube, es war sehr spannend. Ich habe mal eine Studie durchgeführt und dort haben wir gemerkt, am Beispiel von Startups, die müssen auch Geld geben. Die sind ganz besonders auf Geldgeber angewiesen. Die Startups und auf Venture Capitalists, ne? Also sozusagen jemand, der wirklich da mit denen in diese Richtung geht. Und dort haben wir gemerkt, dass sozusagen die Technologie muss spannend sein. Es muss schon noch was da hinten sein. Also man muss das irgendwie, gewisse Demo-Möglichkeiten muss man haben, dass man zeigt, okay, das funktioniert so, das funktioniert so. Und gleichzeitig muss man diesen magischen Element haben. So dieses, ich verstehe es zu 95%, aber diese 5% verstehe ich noch nicht ganz als sozusagen potenzieller Investor. Das haben versucht, die Startups ganz bewusst irgendwie auszunutzen. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt bei diesen Menschen, die du genannt hast, bei diesem großen Player. Sagen die Aufmerksamkeit, würden sie sagen, sie verstehen alles durch und durch. Und sozusagen, es gibt keine Möglichkeit mehr für Progress. Dann würde es niemanden interessieren, oder? Wenn man den Leuten sagt, hey, aber wir sind nur so kurz davor, diesen kleinen Sprung zu machen. Wäre das sozusagen, das ist das, was die Leute anzieht. Alle Leute, die investieren, wollen diesen kleinen Sprung sehen, der dann sozusagen eine große Wirkung hat. Und ich glaube, das ist die Essenz des Narrativs.
Okay.
Also die Essenz des Narrativs ist wirklich so dieses kleine Element, was potenziell so viele Chancen hat, so viel verändern kann und so weiter und so fort. Und klar, ich meine, das hat schon, man muss ja wirklich dem Recht geben, dieser ganze Hype hat mit einem Boom angefangen. Mhm. Also es ist ja nicht so, da hat sich sozusagen jahrelang etwas gebraucht und mhm. und dann hat's auf einmal, hat jemand das sozusagen endlich mal rausgebracht, was man schon in der Wissenschaft vor 20 Jahren wusste oder sowas. Das ist mhm. nicht so. Also diese Word Embeddings und alle diese Technologien, die zugrunde liegen mhm. bei den LLMs, die sind vielleicht so 2010. BERT ist ja sozusagen die Architektur, die da hinten steht, 2017, also jetzt nicht ganz alte Sachen. Sie kommen vor allem aus dem Bereich von Übersetzung, maschinelle Übersetzung. Mhm. Und sagen wir mal ehrlich, Google Translator und DeepL sind schon seit mehreren Jahren ganz gut.
Sehr, super, ja klar.
Und was OpenAI sozusagen oder andere, weil andere haben parallel das so geforscht, OpenAI hat sich einfach getraut, als Erster herauszukommen, verändert haben, sie haben das einfach aus diesem Kontext von Übersetzung gelöst. Löst. Mhm. Sie haben das wirklich in reine Generierung mhm. gepusht mhm. und so ein bisschen sozusagen die Logik da hinten verändert. Aber im Grunde genommen ist das sozusagen das Boom, glaube ich, am Anfang. Das ist darauf zurückzuführen, dass man auf einmal das Gefühl hatte, das Ding weiß ja was. Bei Übersetzung hat man das Gefühl nicht. Mhm. Es kann ja so ein super Text rauskommen.
Ja, ja, klar.
Aber man hat das Gefühl, okay, das hat's ja nur übersetzt, das ist irgendwo so
repetitiv. Der Text kommt noch von mir, aber.
Ja, der repetitiv. Nur,
ja, genau, oder? Ja.
Dabei war es eigentlich, ist die Architektur von ChatGPT mhm. im Grunde genommen einfacher mhm. als die von einem vollständigen Übersetzer.
Okay.
Weil der Übersetzer muss erstmal den Text ganz oben in einer sehr mathematischen Form abstrahieren, mhm. auf der eingehenden Seite, und auf der ausgehenden Seite generiert quasi den Text mhm. neu. Mhm. Also das ist auch generative okay. KI. Mhm. Was sozusagen OpenAI und ähnliche, das sind sozusagen Encoder-basierte Architekturen, mhm. gemacht haben, die haben sozusagen diesen Schritt quasi wegabstrahiert von sozusagen den Input-Texten eine abstrakte Form zu bringen.
Okay.
Und dann haben sie noch relativ viel Manpower reingesteckt darin, dem sozusagen die Gewichte entsprechend zu setzen. Mhm. Das haben sie gemacht, indem sie einfach sehr viele Leute hatten, die sehr viele Beispiele korrigiert hatten. Sehr viele Leute, die selber Fragen beantwortet haben. Ich erinnere mich an so eine Studie aus 2023, glaube ich, wo in der nachgewiesen worden ist, dass sehr viele von den Crowdworkers, weil die haben Unmengen an Crowdworkers sozusagen angestellt, die dann Antworten generieren oder korrigieren und so weiter, die haben dann auch 23 oder 22 angefangen, selber GPT zu nutzen, um deren Antworten zu generieren. Also das ist wirklich, wirklich eine super abstrakte, super, super spannende Geschichte, dass man dann Leute anstellt, die einfach sozusagen GPT nutzen und die Antworten dann reinfüttern. Also das ist dann schon sozusagen so
absurd
und rekursiv ziemlich. Aber ja, das waren so die Schritte, die sie gemacht haben. Also so ganz ohne ist es nicht. Man muss die Idee haben, man muss sozusagen entsprechend Arbeit investieren in das Ding. Und ich glaube, es gibt so viele Leute, und ich bin ein bisschen auch in diese Richtung, es gibt so einen Tipping Point. Es hat so einen Tipping Point gegeben. Mhm. Man gemerkt hat, okay, mit so vielen Daten und mit sozusagen sinnvoller Gewichtung von den unterschiedlichen Quellen, die wir haben und so weiter, kommen wir schon sehr weit. Und das ist, glaube ich, der Punkt.
Ja, da gebe ich dir recht. Die Ergebnisse sind schon unglaublich beeindruckend.
Ja.
Aber ich habe nur irgendwie so das Gefühl, dass diese ganz krassen Szenarien, wo ja auch immer dann diese Kategorie Weltuntergang oder diese Allmacht und dieses Ding, habe ich immer mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, sie werden auch am Leben erhalten und künstlich genährt, weil dann halt immer noch mehr Geld reinfließt. Und auch das so ein Wettbewerbsdruck, entweder die Chinesen machen wir es oder wir. Und einer von beiden wird die Welt beherrschen. Deswegen müssen wir Geld rein. Und dadurch wird der Hype natürlich in einer Dimension aufrechterhalten, der es vielleicht nicht gedeckt ist, sozusagen.
Ja.
Ne?
Ja,
also
definitiv.
Und ob er gedeckt ist, das Ende. Das ist ja jetzt zum Beispiel eine spannende Frage, wenn man nochmal ein bisschen in die Geschichte schaut. Da haben wir ganz am Anfang, haben wir schon gesagt, oder nicht am Anfang, aber vorhin hast du schon den Namen Yann LeCun angedeutet. Mhm. Und an dieser Stelle müssen wir ganz kurz in die Vergangenheit blicken, damit wir dieses Themenfeld noch einmal aufmachen können. Nämlich, es gibt drei Menschen, die 2018 den Turing Award gewonnen haben. Das sind Yann LeCun, ein Franzose, der ist 1960 geboren. Und er selbst ist der Chief AI Scientist bei Meta. Mhm. Also bei dem großen Internetkonzern Meta, Facebook, ist er der Chef Wissenschaftler für künstliche Intelligenz. Mit ihm zusammen hat den Turing Award Jeffrey Hinton gewonnen, der wurde 47 geboren in England, und Joshua Bengio, 1964 in Frankreich auch geboren. Und für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nie vom Turing Award gehört haben, das gilt so ein bisschen als der Nobelpreis der Informatik, ist auch mit knapp $1 Million dotiert, also es ist ein sehr, sehr wichtiger Preis. Und das Witzige ist, ich habe mir ja mal so ein bisschen nachgeschaut, wer den denn sonst so gewonnen hat und für was es den so gibt. Ja, ich glaube, der Weltöffentlichkeit ist gar nicht so richtig gegenwärtig, dass das, was diese Menschen da alles entwickeln, das Leben sehr viel stärker jedes Einzelnen beeinflusst, als die Nobelpreise teilweise, ja. So. Und zum Beispiel Lee, wie heißt der nochmal? Tim Berners-Lee, oder? Mhm, der genau. Erfinder des Internet, der hat den zum Beispiel gewonnen. Also, der den Grundstein gelegt hat für den World Wide Web. Ja. Ja, genau. So, den könnte man noch kennen, ja. Aber nur, ich habe zum Beispiel mal geschaut, 2022, ja, hat Robert Metcalf den Turing Award bekommen, und ich wette, keiner meiner Zuhörerinnen und Zuhörer hat jemals von Robert Metcalf gehört, aber der hat das Ethernet erfunden. Und der hat es erfunden und standardisiert und auch kommerzialisiert. Das heißt, die Tatsache, dass wir Computer haben, wo wir einfach einen Stecker reinstecken und mit dem Internet verbunden sind, und das ist das Ethernet-Kabel, das hat halt einer mit seinem Kollegium entwickelt, und das hat das ganze Leben von Millionen, Milliarden Menschen verändert, ohne dass wir da irgendwie eine Notiz davon genommen hätten. Das nur als Hinweis darauf, was dieser Turing Award überhaupt bedeutet. Und 2018 haben eben diese drei Forscher, jetzt brauche ich gar nicht, hier brauche ich gar nicht gendern. Nein, das sind drei Forscher, drei Männer. Genau, drei Männer. So, und das Spannende, warum habe ich jetzt diese lange Geschichte erzählt? Das Spannende ist, die haben gemeinsam den Turing Award bekommen für ihre Entwicklung in den neuronalen Netzen. Die haben da, in den 70er Jahren war das, den Grundstein gelegt für das, was wir heute haben. Und warum das heute so boomt, ist vor allen Dingen dem geschuldet, dass wir unglaubliche Rechenpower mittlerweile haben, die das alles durchrechnen konnten, was sie als Theorie und dass wir das Internet hatten, um diese gewaltige Datenmenge zu haben, die es gebraucht hat, um das, was sie theoretisch gelegt haben, durchzurechnen. So, und jetzt das Spannende, und das finde ich wirklich faszinierend. Obwohl die denselben Grundstein gelegt haben, sind sie sich uneinig darin, wie es damit weitergeht. Also, was die neuronalen Netze tatsächlich können. Und wenn man Jeffrey Hinton folgt, dann ist er auch ein Kritiker mit, was könnte daraus kommen. Er ist jetzt nicht irgendwie so blauäugig, aber er sagt, aus den neuronalen Netzen kann man noch brutal viel machen. Da wird noch sehr viel Entwicklung stattfinden. Und Yann LeCun sagt aber, nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass aus einem neuronalen Netz jemals eine echte, wie wir es jetzt am Anfang der Sendung auch überlegt haben, was ist denn eigentlich eine Intelligenz, eine menschliche Intelligenz, eine echte Menschen-Lookalike, ähnliche, gleichgestellte, zu vergleichende Intelligenz entstehen kann. Und sein Argument ist, weil sie ja nicht in der Welt lebt. Und um ein Bewusstsein von der Welt zu bekommen und um ein Bewusstsein überhaupt zu bekommen, muss man in der Welt leben. Das ist ja die Frage nach der Biochemie. Man muss irgendwie fühlen. Und habe ich das so richtig nachgezeichnet? Und wo stehst du auf dieser Spur?
Ja, ich finde, du hast es richtig nachgezeichnet. Das ist sehr, sehr schön auch zu sagen, dass du den Alan Turing Preis erwähnt hast. Das ist wirklich sehr, sehr wichtiger Preis. Zugleich muss man aber auch wissen, dass ich immer sehr vorsichtig bin bei solchen Preisen, wo man dann eine Person oder drei Personen als Urheber von X darstellt. Richtig.
Deswegen habe ich auch gesagt, Robert Metcalf und sein Team. Also das Team, ist einer alleine schafft's nie.
Genau.
Wissenschaftsbetrieb ist ganz viele Forschung, die dann...
Gerade in Informatik, gerade in so einer mathematisch ausgerichteten Informatik sind da teilweise zig Doktoranden, die damit arbeiten.
Genau.
Also das muss man einfach wissen, dass dann nicht sozusagen, obwohl in den 70er Jahren waren sie selber Doktoranden. Also damals war Yann LeCun ist übrigens nicht nur bei Meta, sondern der hat ja auch lange in New York University Professor Posten gehabt. gehabt und sozusagen dort vor allem geforscht, bis Meta ihn dann sozusagen übernommen hat. Mhm. Und weil er eben nicht so progressiv ist in seinem Narrativ, hat ihm jetzt kürzlich Mark Zuckerberg sozusagen einen Chief AI Officer vor die Nase gesetzt, damit er dann sozusagen sich da mit seinen Forschungssachen auseinandersetzen kann. Mhm. Also ich bin, glaube ich, näher beim Jan LeCun, ehrlich gesagt. Es ist für mich so eine Situation, was kann man denn aus diesen neuronalen Netzen machen? Man muss sich erstmal überlegen, was sind neuronale Netze? Mhm. Neuronale Netze sind quasi Netzwerke aus sehr vielen, vielen, vielen kleinen mathematischen Formeln, die ganz gezielt gewisse Gewichte haben. Und man gibt dann was rein, sozusagen, das läuft durch mehrere von diesen so Ebenen, von diesen Neuronen, quasi von den künstlichen Neuronen, und irgendwann mal kommt was raus. Und was wir jetzt bei LLMs sehen, was man reingibt, ist sozusagen ein oder zwei lange Vektoren mit ganz vielen Zahlen, und wird irgendwo mal was durchgerechnet und dann kommt ein Vektor raus und dann sucht man quasi in einem Wörterbuch, welches Wort ist am nächsten zu diesem Vektor. Mhm. Also sozusagen jetzt wirklich reine Mathematik, die da passiert. Mhm. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, wie viel kann man denn mit der Mathematik darstellen? Mhm. Selbst wenn es sehr komplexe Mathematik ist, sind wir davon überzeugt, dass unsere Welt statistisch funktioniert und sozusagen durch Stochastik alles erklärbar ist? Oder ist da nochmal was daneben? Mhm. Und ich glaube, dass daran sozusagen ist die Frage sozusagen ganz stark reduziert dann in dem Moment, auf welcher Seite man ist. Meint man, da ist noch was daneben, was wichtiger ist, kann man bei dem Mathematischen belassen. Und wenn ich so Jan LeCun denke, dann denke ich zwanghaft auf diese ganze Embodied Cognition Geschichte. Also quasi Embodied auf Deutsch wäre quasi embodied.
Verkörperte. Inkorporiert.
Inkorporiert, so müsste man das eher sagen. Inkorporierte Kognition, inkorporiertes Denken. Das bedeutet grundsätzlich, dass müssen wir halt überlegen in die Geschichte des unseren neuen, sozusagen neuronalen Systems, unseren menschlichen neuronalen Systems reinschauen. Ich meine, das Ding ist nicht entstanden, weil wir sehr viele Zufälle erlebt hatten, tausende von Zufällen, und nachher wir daraus sozusagen ein gewisses Netz gebaut haben. Und das ist eben durch Interaktion mit der Welt entstanden. Mhm. Es gibt sogar so eine schöne Theorie, die kann man natürlich nicht bestätigen oder widerlegen, aber es ist im theoretischen Sinn ein spannender Gedanke, dass eigentlich unser Gehirn entstand ja aus Sicht Sehorganen, also praktisch so Augen oder Protoaugen. Und dass sozusagen unser Gehirn ist quasi wie eine Wiederholung, also milliardenfache oder millionenfache Wiederholung von diesem einfachen Prinzip von einem Sehorgan. Und man hat dann sozusagen, das hat sich adaptiert über die Zeit, dass eben nicht nur Sehen ist, sondern auch halt Denken und Hören und was auch immer wir alles so an Sinnen, Eindrücken bekommen und was wir mit dem machen. Aber sozusagen, das ist ein spannender Gedanke, weil das zeigt, dass wir sozusagen unsere Gehirne nicht durchs Denken entstanden sind, nicht durch sozusagen große Datenmengen, die wir verarbeitet haben, sondern eher durch wenige Eindrücke. Also ich meine, wenig, in welchem Sinne reden wir da? Also ich meine, ein Mensch mit 13 Jahren liest bis er 13 ist, vielleicht 1 Million Wörter, nicht unterschiedliche Wörter, sondern einfach ist konfrontiert mit 1 Million Wörtern. Und ein Modell geht bis 1,4 Milliarden oder sowas. Das ist ja eine ganz andere Dimension. Ein Large Language Model, das mit 100 Millionen Wörtern trainiert ist, könnte bei weitem nicht die Intelligenz eines 13-Jährigen haben. Also das muss man einfach, oder könnte es nicht mal so spielen, als ob es die Intelligenz hätte. Das muss man verstehen. Und wenn man sozusagen das berücksichtigt und wie wirklich diese Konzepte der Physik für uns sind. Zum Beispiel das erste, ich mag dieses Beispiel, obwohl es teilweise so reduktionsartig klingt, aber das erste, was wir re-erleben im Leben, ist Container, der Begriff des Containers. Wir kommen aus einem Container raus. Ich will das jetzt nicht sozusagen runterspielen, aber das ist das erste, was wir letztendlich irgendwo erleben. Vorher waren
irgendwie eingeschlossen und etwas und jetzt sind wir draußen von dem Ding.
Ein definierter Raum, ein abgegrenzter Raum.
Abgegrenzter Raum und auf einmal lernen wir, da ist gar nicht so abgegrenzt, da gibt's noch mehr. Mhm. Wir lernen auch sehr früh über solche Sachen wie, was es bedeutet, dass wir etwas auf den Tisch legen, dass der Tisch eine Blockade darstellt und sozusagen die Sachen fallen nicht nach unten. Alle diese physischen Erlebnisse, die sind sozusagen nach der jetzigen Neurowissenschaft die Grundlage für unser Denken. Mhm. Eben nicht die das Denken selbst, nicht das Kalkulieren, das Reasoning, wie man Englisch macht, meint, sondern eben dieses dieses verkörperte, inkorporierte Denken ist die Grundlage. Mhm. Und wenn man das anschaut, dann bin ich schon deutlich näher bei Jan LeCun, der das auch als wichtig darstellt. Der sagt ja auch eigentlich, also seine Idee, die er vor ein paar Jahren publiziert hat, er sagt selber, das ist so ein komisches Paper, was ich da publiziert hatte. Seine Idee von einem intelligenten Agenten basiert darauf, dass der Agent eben unterschiedliche Weltmodelle hat, die auch sozusagen diese unterschiedliche physischen Realitäten irgendwo abbildet. Und der Agent dann sozusagen aufgrund von der Interaktion die wahrscheinlichste Welt dann auswählt, das wahrscheinlichste Weltmodell basiert, darauf interagiert. Da gibt es noch andere Sachen. Also er hat in seiner Idee, hat er da mehrere Komponenten, die miteinander spielen. Und eben nicht nur ein Modell. Und ich glaube, das ist sehr wichtig zu berücksichtigen. Man kann in gewisser Weise auch seine Gedanken mit LLMs widerspiegeln. Man kann ja Multiagentensysteme bauen und so weiter und so fort, die dann vielleicht unterschiedliche Weltmodelle haben oder Meta-Agenten, der das alles irgendwie versucht zu verbinden und so weiter. Aber selbst diese Architektur ist ja menschlich gemacht. Ne? Also es ist nicht so, dass man sozusagen der KI das überlassen kann, jetzt mach mir diese Geschichten. Aber ich glaube, ich bin da wirklich bei Jan LeCun. Wenn man sich das wirklich anschaut, woher unsere Intelligenz kommt und wie stark sie in dem physischen, in der physischen Welt begründet ist und in der Interaktion mit der Welt, glaube ich nicht, dass man das sozusagen mit reiner Mathematik letztendlich wiedergeben kann. Mhm. Es kann annähernd gut sein, aber es ist halt reine Mathematik, es ist Statistik. Und wir denken sozusagen, also das, da bin ich meine Meinung jetzt. Ich glaube, wir denken nicht in Statistiken. Ganz konkret denken wir nicht in Statistiken. Das hat spätestens Kahneman gezeigt, also auch ein Nobelpreisträger.
Langsames Denken,
schnelles Denken und so weiter. Das ist ja einer der Bücher. Ja. Und sozusagen, dort zeigt er eindeutig, wir können ganz schlecht mit Statistik umgehen. Also man kann sich wie quasi kaum vorstellen, dass die Statistik wirklich per se das Grundlegende in unserem Wesen ist und zur Intelligenz führt. Mhm. Ich glaube, das wäre so meine Intuition. Es ist nicht eine schlüssige, total schlüssige Argumentation jetzt gerade, aber es ist meine Intuition, dass wir da noch viel, viel nachholen müssten im technologischen Sinne, um überhaupt in diese Richtung zu gehen und zu behaupten, dass es irgendwie annähernd menschlich ist. Das ist vermutlich.
Es hat etwas Beruhigendes wie auch humorvoll Absurdes, wenn ausgerechnet der KI-Professor von seiner Intuition spricht, dass das, was wir da erleben, wahrscheinlich nicht das ist, was wir meinen, was wir ihm ja zuschreiben. Ja, es ist ja die Zuschreibung, haben wir festgestellt, die uns wahrscheinlich sehr viel mehr Angst macht als das Ding selbst. Genau. Ich meine, das ist vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein ganz wichtiges Ding. Für die Frage, wie geht man mit KI um? Mit jeder Form von KI. Man muss sich, glaube ich, im Gebrauch der KI die Frage stellen, was passiert da wirklich? Und was denke ich, was da passiert, oder? Dass man wirklich überlegt, wenn man sich mit ChatGPT als Stimme unterhält, da habe ich zum Beispiel ja auch einen Kurzfilm drüber gedreht, einen Dialog mit ChatGPT, man hört dann schon ein bisschen raus, oder man hört auf Anhieb, es ist sehr menschenähnlich, weil das macht Pausen, es macht und atmet und sowas. Ist ja völlig absurd, dass eine KI atmet, aber das ist da so eingebaut, damit es menschenähnlich wird. Aber wenn man länger zuhört, dann entdeckt man auch, okay, sie wiederholt sich aber auch ganz oft und sagt immer, das ist eine tolle Frage, egal was für eine Frage man stellt, sie ist emotional nicht immer angemessen und so. Und da entdeckt man aber doch dann aber auch, okay, das ist kein Mensch, oder? Aber das schreibe ich ihr dann trotzdem zu oder so. Das ist das sehr Schwierige, aber für wenn man sich nicht wirklich so richtig intensiv damit beschäftigt, dass dieses das zu trennen, oder? Wäre das dein Rat an die Menschen da draußen, wenn sie sich mit KI beschäftigen und vielleicht nicht mehr so schlecht schlafen wollen?
Ja, also ich würde so ein paar Sachen benennen. Zuallererst würde ich benennen, man muss einfach im Kopf behalten. Das ist immer so einfach gesagt und ich weiß, dass viele Leute das vielleicht nicht so ernst nehmen. Das ist sozusagen ein stochastischer Papagei und so weiter. Das ist ja sozusagen das Untermachen von dem. Das ist es nicht. Das ist wirklich sehr komplexe Mathematik, was da geht. Das sind wirklich coole Ideen, die reingebracht worden sind in diese LLMs. Aber zugleich muss man sich einfach vielleicht auch vor Augen führen, das Ding versteht die Bedeutung eines Wortes nur durch die Nachbarn, die das Wort hat. Das Ding versteht nicht wirklich, was Lederhose ist. Das Ding versteht nur einfach, okay, das hat sozusagen mit dem zu tun. Mhm. Das gebe ich in meiner Vorlesung normalerweise so ein schönes Beispiel, wann dann so kartesianischen System darstellen kann. Lederhose hat mehr mit er als mit sie zu tun. Es ist vielleicht mehr mit Männern verbunden als mit Frauen. Und so auf diese Weise ist eine Bedeutung dort. Und da hatte ich eine super spannende Diskussion mit einem Studenten, der meinte, das ist keine Bedeutung. Doch, man modelliert die Bedeutung so. Und selbst wenn man sich das vor Augen führt, was es bedeutet, dass sozusagen die Bedeutung von dem Wort, selbst wenn man fragt nach einer Definition, ich meine, da wird einfach sozusagen wiedergegeben, es wird geschaut, welche Wörter zusammenpassen und es wird so Definition gebaut grundsätzlich. Aber das Ding operiert nicht mit der Definition. Das Ding operiert mit Bedeutung anhand von Nachbarn, die man drin hat.
Und Nachbarn sind unterschiedliche Worte, das muss man sagen.
Unterschiedliche Worte.
Zu Lederhose könnte Mann, genau. Volksfest, Bier.
Genau, aber auch zum Beispiel, es gibt ja Hochzeit, weil vielleicht Hochzeit, jemand bei der Hochzeit das getragen hat. Ja. Oder,
aber wahrscheinlich
oder Bayern.
Nicht,
oder,
aber wahrscheinlich nicht Sudan.
Ja, also zum Beispiel. Oder sehr selten.
Sehr selten.
Sehr selten. Wenn es dann sehr selten vorkommt, dann kann es sein. Also ich meine, es in den ganzen vielen Sätzen, die das Ding mal gelesen hat, kann es schon sein, dass es irgendwo Lederhose und Sudan vorkommt.
Ja.
Das kann schon sein. Aber das ist vermutlich so wenig statistisch gesehen, dass es dann nicht auftritt.
Ja.
Aber das sind genau die Gedanken, die man sich einfach vor Augen führen muss. Und wenn man das irgendwie schon anfängt zu merken, dann versteht man vielleicht besser. Nein, das Ding denkt nicht. Ding denkt nicht. Das ist sozusagen auch nicht annähernd so, dass wir da Assoziationen haben. Wir haben Assoziationen, die anders aussehen. Wir haben nicht die Assoziation Lederhose, er, Hochzeit, bla bla, sondern wir haben Assoziationen, die sagen vielleicht
wie Leder riecht.
Leder riecht.
Oder wie sie spannt, wenn man sich da wieder rein...
Genau.
Oder das Fett, was man draufschmiert, Gerüche.
Ja, Gerüche, alles andere. Das hat das Ding nicht.
Ja.
Und unsere Assoziationen können wir auch nicht benennen. Ja, zu 20% ist es Hochzeit und zu 30% ist es aber Dirndl. Das ist es nicht so. Das Ding funktioniert ganz anders. Und in dem Sinne kann es vermutlich nicht so sehr gleich sein. Also sich beruhigen und wirklich auf die Ebene kommen, okay, das ist eine komplexe mathematische Maschine, die mit sozusagen sehr abstrakten Art und Weise arbeitet, was Bedeutung angeht. Ich meine, wenn wir Kinder sind und wir fragen sozusagen, was ist eine Lederhose, dann zeigt Mama ein Beispiel und wir wissen bis Ende des Lebens, was eine Lederhose ist. Und so weiter. Und wenn wir ein Auto sehen auf der Straße, Mama zeigt einmal Auto, wir wissen auf Anhieb, was ein Auto ist. Bei KI braucht sehr, sehr viele Beispiele von Autos, um zu verstehen, was ein Auto ist. Und zufällig kann es lernen in dem Ganzen, dass es eine Straße ein Auto ist, weil sie einfach immer Autos in Verbindung mit Straße sieht und so weiter. Also es gibt gewisse Aspekte, die man sich da beruhigen kann. Das andere, wo ich so ein bisschen aufrufen will, ist, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, welche Firma, KI von welcher Firma nimmt man. Wenn man schon LLMs nutzen will, und ich mache, das macht jeder, muss man sich vielleicht auseinandersetzen, auch mit deren Art umzugehen. Wie offen sind sie? Nicht nur, wie viel kosten sie und was bieten sie an? Und auch nicht unbedingt sozusagen dem Trend nachrennen, ja, jemand hat gesagt, es gab eine Studie und diese KI oder Wieder so eine umgangssprachliche Bedeutung von KI. Aber dieses LLM ist das Beste.
Ja.
Man muss bei den meisten Aufgaben, die wir erfüllen, wofür wir KI nutzen, muss man nicht das Beste haben. Mhm. Und man muss ja auch schauen, wollen das Beste.
Ja.
Also was bedeutet das? Also diese Sachen sich auch bewusst werden, auch im Sinne von planetarischen Zielen. Also wir wollen nicht unnötig Energie verbrauchen. Mhm. Und für eine Korrektur von einem Text reicht vermutlich ein kleines Modell, der bei mir auf dem Rechner läuft und nicht unbedingt sozusagen das Neueste vom Neuesten von OpenAI.
Mhm.
Das ist ein Overkill.
Mhm. Okay.
Also auch diese Sachen sich vor Augen führen, das ist so wie bei Autowahl. Mhm. Wenn ich nicht jeder muss sozusagen Mercedes fahren, der sozusagen total ausgestattet ist und so weiter. Nicht jeder fährt einen Porsche, sondern jeder sucht Auto, vielleicht für eigenes Bedürfnis noch so, ach, ich mag solche Autos, aber auch aufgrund von irgendwelchen anderen Merkmalen, Geld und so weiter. Man muss sich einfach bewusst werden, was man da, dass man da Entscheidung trifft.
Mhm.
Und dadurch kann man auch gewisserweise auch diesem Hype entgegenwirken.
Mhm.
Weil wir haben, bei Hypes haben wir eine starke Tendenz auch zu idealisieren und ganz wenige Player bekommen ganz viel.
Mhm.
Weil die Kleinen sich nicht durchsetzen können, weil viele auf der Linie bleiben und so weiter. Also es wäre auch mein Wunsch, da zu diversifizieren einfach.
Dazu braucht es aber einen Diskurs, oder? Ich meine, das ist doch, darüber reden wir ja nie. Ich meine, das ist, ich höre ja immer ganz oft, das ist so eine Revolution für die Menschheit wie die industrielle Revolution, ja? Und dann habe ich nur ganz oft, finde ich, der Unterschied ist aber, in der industriellen Revolution haben wir irgendwann mal die Dampfmaschine entwickelt, dann hat sich jeder die Dampfmaschine angebaut und dann hat sich jeder einfach eine eigene Dampfmaschine gebaut. Das ist mit diesen LLMs nicht ganz so einfach. Also als Nation oder als Staat oder als Forschungsgemeinschaft kann man sowas machen. Aber wenn man die Rechenleistungen der großen Player haben will, dann das Geld habe ich halt nicht, oder? Deswegen teilt sich's bei diesen wenigen großen auf. Oder ist das überhaupt gar nicht so und wir sind einfach nur zu blöd als Verbraucher, da falsche, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil wir glauben, nur die Großen können's oder so?
Also ich glaube, es ist nicht ganz so einfach. Ja, es ist klar, heute sozusagen überschwemmt USA und China die Welt mit einigen Modellen und aus China ist ja die Tendenz jetzt gerade immer wieder mal was Neues. Aus USA ist halt sozusagen die paar große Player, die teilen sich den Markt auf. Aber wir haben auch europäische Modelle. Mhm. Ich meine nicht zuletzt Mistral aus Frankreich, nicht Apertus jetzt gerade in der Schweiz entwickelt. Es hat seine Nachteile, weil es ein Forschungsprojekt war und deswegen mussten sie was Neues ausprobieren und nicht nur einfach die Best Practices wiederholen.
Mhm.
Aber es ist zumindest das erste Modell, was ganz, ganz offen ist.
Mhm. Also Open Source, dass
Open
man den
Source, also Open Source und sagen, Quellcode ist auch open und Daten, womit sie trainiert haben, sind ganz offen gestellt. Selbst bei den Open Source Modellen, die man so kennt, zum Beispiel Llama von Meta, also von Facebook, selbst da sind nicht alle Sachen offen. Bei Apertus ist wirklich, so wie der Name hinweist, alles offen. Es gibt noch in Deutschland auch Projekte, die in diese Richtung gehen. Und klar, vielleicht sind sie nicht so ganz gut wie die anderen oder wie uns das sozusagen wahrgemacht wird. Aber probieren wir sie einfach mal aus. Und probieren wir sie aus. Und zwar in dieser Art und Weise, dass wir denken, jetzt was ist das Kleine? Was kann ich vielleicht bei mir auch lokal laufen lassen? Weil viele haben sehr viel Angst, sozusagen, dass die Modelle dann irgendwo USA oder China oder sowas verbraucht meine Daten und werden noch besser. Ja, dann machen wir das nicht. Also es gibt wirklich einfache Systeme mittlerweile, die man lokal installieren kann. Nicht zuletzt Ollama. Also das ist, oder Notebook, ist LM Studio und so weiter, sind Systeme, die man einfach wirklich, also so wie jede andere Applikation installieren kann, da muss man sozusagen sich entscheiden, welches Modell nehme ich für mich lokal und dann kann ich mit dem ganz normal chatten und ich kann das auch sozusagen meine E-Mails geben zum Korrigieren oder was auch
krass,
immer.
Krass, ja. War mir nicht bekannt.
Ja.
Das, also für mich war das immer, ich muss irgendwie den Rechner, dann geht das nach Kalifornien, dann wird das in einem riesigen Supercomputer einmal durchgerechnet und wieder rausgespuckt. So
muss gar nicht so sein. Also das ist wirklich, wirklich nicht so. Man kann es wirklich mal ausprobieren. Man kann sich einfach darauf verlassen und darauf einlassen. Vielleicht mal experimentieren auch. Ich habe selber sozusagen das lokale Olama bei mir jetzt sozusagen vor paar Wochen installiert. Mhm. Und klar, das erste war so, ist nicht so gut wie. Mhm. Ich sage jetzt nicht mein Lieblingsmodell, aber okay. Es ist nicht OpenAI, sage ich mal so.
Ja.
Aber es reicht für 95% der Aufgaben.
Okay.
Und warum soll ich denn sozusagen, es ist generell mein Ansatz für sozusagen diese Daten, die man dann immer von denen denkt, dass alle die wollen, unabhängig davon, ob sie sie wollen oder nicht, mein Ansatz ist einfach möglichst streuen, sodass niemand ein vollständiges Bild hier hat. Mhm. Je mehr auf meinem Rechner da bleibt, ist okay, aber ich habe auch kein Problem, die großen zu nutzen, aber dann halt sozusagen je nach Bedarf unterschiedliche. Und das sind so ein bisschen mehr dort reinkommen und auch sich tiefer zu informieren. Letztendlich, das Wichtigste ist einfach, und das ist vielleicht die Botschaft, die ich dann sozusagen machen will, wir gestalten mit. Mhm. Das ist ganz wichtig.
Mhm.
Und wir gestalten mit durch unsere Entscheidungen, was wir nutzen, wie wir das nutzen. Wir entscheiden mit, welchen Provider wir nehmen dafür.
Mhm.
Wir entscheiden mit, indem wir sozusagen entscheiden, welche Aufgaben wir durch KI erledigt oder unterstützt haben. Also all diese Aspekte, das ist bei uns.
Mhm.
Und auch diese Diskussion um Regulierung daneben. Wir sollten auch nicht in die Falle tappen, sozusagen Regulierung negativ, weil Innovation drosselt oder positiv, weil es uns schützt. Und Regulierung kann man auch als Innovationsansporn sehen, kann man auch Vertrauensanker sehen, also bisschen effektiver nutzen und nicht sozusagen immer entweder super gut oder super schlecht.
Ja.
Also all dieses Abwägen und so ein bisschen sich darauf einlassen, auf den Diskurs und eben nicht auf gemachte Meinungen.
Mhm.
Ich glaube, das gilt jetzt für ganz viele Bereiche, aber in der KI ist es ebenfalls so.
Ja.
Nicht auf die gemachten, vorgekauten Narrative eingehen, sondern versuchen wirklich selber mitzugestalten und schauen, wo kann ich denn überhaupt? Und wir haben es gelernt, in vielen anderen Bereichen mitzugestalten. Warum nicht auch in dem Bereich? Vielleicht sowas komplex ist, aber das unter Umständen, die Entscheidungen, die wir treffen, sind nicht komplex. Die kann man sich irgendwie machen, sie kann man sich überlegen. Autos sind auch komplex.
Aber das ist ja mein schon ein Argument. Wir diskutieren noch nicht genug drüber.
Oh.
Also über diese Dinge.
Mhm.
Wir diskutieren drüber,
genau.
Wird die Welt untergehen oder nicht? Aber die gebräuchlichen Dinge, verstehst du? Das ist ja einfach so schön, dass wir auch mal auf sowas Einfaches zurückkommen und sagen, reden wir mal doch lieber drüber, welches reicht für 95% deiner Tätigkeiten.
Genau.
Also ich meine, das habe ich in einem normalen Gespräch habe ich es nicht.
Ja.
Da redet man nur wie am Stammtisch, meine Güte, mein Job wird bald weg sein. Nee, weiß nicht. Vielleicht findest du eine Lösung, wie du bleibst, aber das halt besser machst, oder?
Das ist ja das.
Ja.
Es gibt so einen schönen Satz einfach. Und das habe ich gelernt wirklich mit Forschung außerhalb von KI.
Mhm.
Die Guten werden mit Unterstützung noch besser, tendenziell.
Mhm.
Bei den Leuten, die vielleicht nicht für den Job geschaffen sind, den sie machen, oder den ungern machen, bringt Technologie nichts. Ersetzt sie vielleicht nicht, aber dort sieht man quasi keine Verbesserung. Also auch in vorherigen Forschung ohne KI, ohne sozusagen sehr komplexe Technologien, haben wir das sehr stark gemerkt. Die Guten, die können sozusagen Technologie sehr gut für sich nutzen und werden besser. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass man sich vor Augen führen muss, wie kann ich in dem, was ich mache, gut werden und wie kann ich dann Technologie nutzen, um mich noch besser zu machen. Und mit diesem Ansporn sollten wir drangehen und nicht sozusagen nur gegen Technologie sein, weil sie Jobs nimmt, oder eben nur für sein in Richtung, das ersetzt uns. Das glaube ich, das ist die klare Botschaft für heute und die wir auch mitnehmen sollten, glaube ich, aus dem ganzen Hype rund um KI.
Super, das ist ein voll schönes Ende. Aber ich muss noch eine letzte Frage stellen, weil das ist der Wellenreiter-Podcast und der beschäftigt sich mit der Bodenseeregion, nicht nur mit der KI in Kalifornien und sonst wo auf der Welt. Und du bist ja jetzt auch aus Zürich zur Zeppelin-Universität an den Bodensee gekommen. War es nur die Zeppelin-Universität oder gibt es auch etwas Schönes am Bodensee, was dich hier begeistert?
Ja, Bodensee ist natürlich schon noch schön. Ich meine, in Zürich habe ich auch einen See vor der Tür.
Der Zürcher See ist unbenommen schön.
Also, das ist auch nicht schlimm. Aber ja, Bodensee ist natürlich schon von der Größe und von dem Reiz, was es hat, sozusagen, also ein großer See ist immer sehr, sehr spannend zu sehen, dass man eben nicht sieht, bis auf die andere Seite. Ich meine jetzt so aus Konstanz Richtung Österreich, mhm, ja nicht durch. Das hat schon noch was von Meer. Und ich glaube, ich fahre jeden Tag brav mit der Fähre von Konstanz rüber. Mhm. Das macht Spaß. Das macht so, das ist beruhigend einfach. Und es ist nicht so voll. Das ist vielleicht schön, ja, mal den See so zu.
Und wo bist du am liebsten?
Ach, das ist einfach nah bei mir in Steckborn,
mhm, auf der Schweizer Seite,
ja. Dort gibt's dann sozusagen einen schönen Park, der ist relativ groß und er ist nicht so voll von Menschen. Also man kann wirklich sehr ruhig dort sitzen.
Ja.
Und das ist ja auch sozusagen der Teil des Sees, wo man die Wellen auch nicht so hoch hat, mhm, oder eher ruhiger ist. Und da kann man so gut schwimmen. Also das ist
das Gegenteil von einem Hype.
Das Gegenteil von einem Hype. Keine großen Wellen, eher ruhig, eher eine Bucht. Und das hat ja was Angenehmes und Beruhigendes. Das muss ich ehrlich sagen, das ist der Vorteil gegenüber dem Zürichsee, der von allen Seiten sehr voll ist.
Mhm.
Also der ist überbenutzt. Hier am Bodensee kann man noch Ecken finden, die ein bisschen ruhiger.
Auf der Schweizer Seite vor allen Dingen, ja, wunderbar. Lieber Matthäus, vielen Dank für, wow, das wird die längste Folge Wellenreiter, aber es ist halt auch ein wichtiges Thema. Vielen Dank, dass du so umfangreich und tiefgehend in diesem Gespräch geantwortet hast. Ich sag mal, allen Zuhörerinnen und Zuhörern, es ist möglicherweise spannend, den Kanälen der Zeppelin-Universität zu folgen, wenn man sich mehr mit KI beschäftigen möchte. Für die Jungen, hey, warum nicht einfach zur Zeppelin-Universität zum Studieren kommen? Wir beschäftigen uns hier mit KI. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei der Forschung. Und ich freue mich auf die nächste Stelle, wo wir uns wiedersehen. Vielen Dank, Matthias.
Genau, ich freue mich auch darauf. Und bei der Zeppelin-Universität kann man KI von sehr vielen unterschiedlichen Seiten studieren. Das ist, glaube ich, das Spannende hier, dass eben nicht nur die technische Seite ist, sondern alles, was man sagen, damit in Verbindung bringen kann. Das ist, glaube ich, so der Aufruf von meiner Seite.
Super. Danke dir.
Danke dir.
Das war der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Vielen Dank fürs Zuhören.